So, wir sind wieder da und ja, ihr schaut zu Recht sehr kritisch. Wir sind 2-3 Tage zu spät. Ich gebe es ja zu, das lag an ein bisschen Terminchaos, das erkläre ich euch ein andermal, was da los war. Wenn der dann auch kommt, der eigentlich in der heutigen Folge hätte kommen sollen, wir haben aber für den, der jetzt nicht gekommen ist, aber irgendwann mal kommt, überragenden, mehr als überragenden Ersatz gefunden mit Patrick Grötzky, dem Urgestein der Rhein-Neckar-Löwen. Schön, dass ihr dabei seid bei Hand aufs Herz, dem offiziellen Podcast der Liquimoli HWL. Mein Name ist Florian Schmidt-Sommerfeld, kurz Schmiso, bin Handball- und Fußballkommentator bei Sky und die DKB präsentiert die heutige Folge, schon ganz lange Partner von uns, und die Liga und die DKB haben ja zusammen den HPI entwickelt. Da könnt ihr immer den Spieler des Monats wählen und der Patrick Grötzky, der Mann mit den vielen Namen, das werden wir gleich klären, der ist übrigens laut HPI immer noch einer der Besten auf seiner Position, steht mit einem HPI unter den Top 10 Rechtsaußen der Liga. Und das wahrscheinlich gefühlt schon seit 100 Jahren. Naja, nicht ganz so lange. Was war denn eigentlich los in der Hinrunde bei den Rhein-Neckar-Löwen? 14 Punkte. Alter Schwede, das ist gerade mal unteres Mittelfeld. Johnny erklärt uns, warum der so schwierig war und auch was in den letzten Jahren vielleicht so ein bisschen schief gelaufen ist bei den Rhein-Neckar-Löwen. Stichwort fehlende Konstanz. Und natürlich auch, wird es denn jetzt besser mit Ljubow Vranjes? Die Löwen haben sich ja einen neuen Trainer geholt in der Winterpause, der uns ja neulich hier noch allen erzählt hat, so schnell kommt er nicht wieder zurück nach Deutschland. Patrick Grötzky hat sich auch ein bisschen gewundert. Wir haben uns aber auch über ganz Privates unterhalten, über seinen Junggesellenabschied. Wie ist es denn so als dreifacher Papa? Und Patrick Grötzky, der zweifache deutsche Meister, 150-fache deutsche Nationalspieler und was er nicht alles ist, einfach Monsterkarriere. Erzählt uns, warum er sich trotzdem nicht als Olympia-Bronzemedaillengewinner fühlt. Karriereende bei den Löwen oder doch nochmal ins Ausland? 2 Länder hätte er noch auf dem Schirm. Und was wir aus deutscher Sicht von dieser EM mitnehmen können. Ach ja, und wer hat eigentlich die Kröstis erfunden? Das versuchen wir zumindest zu klären. Viel Spaß! So, Rückrundenauftakt von Hand aufs Herz. Ich freue mich sehr, dass... Ja, jetzt muss ich erstmal klären, wie ich ihn überhaupt nenne. Er hat viele Namen. Patrick Grötzky, unter dem kennt ihr ihn auf jeden Fall. Schön, dass du dabei bist. Wie darf ich dich denn eigentlich ansprechen? Das habe ich dir noch gar nicht gefragt.
Ja, grüß dich. Im Handballkreisen nennen mich eigentlich die meisten Johnny. Das ist so ein bisschen geläufiger, ja. Aber wie du möchtest.
Da muss ich jetzt auch gleich...
Bin ich ehrlich gesagt relativ flexibel.
Okay, also du hörst quasi auf alles. Ist nicht so, dass du nicht verstehst, was ich von dir will, wenn ich dich Patrick oder Johnny nenne.
Das passt beides, ja.
Dann, das machen wir jetzt mal ganz ungewöhnlich. Normal kommen die immer erst später, aber wir haben eine Sprachnachricht für dich bekommen vom einzigen Menschen, den ich kenne, der, zumindest soweit ich weiß, nach einem Obst benannt ist in der HBL. Und der wirft genau diese Frage auf. Deswegen würde ich sagen, dieses Mal starten wir mal so, dass wir ganz, ganz früh eine Sprachnachricht mit reinnehmen.
Hallo Patrick, Pade, John, Johnny oder weiß was ich, gibt es ja sicher noch mehr. Aber dein Apfel hier. Meine Frage wäre halt, dadurch, dass du bist unter dieses Spruch, was man auf Deutsch sagen, glaube ich, liebe Kinder haben viele Namen. Warum hast du denn so viele Spitznamen und warum Johnny? Das ist ja ein bisschen was Besonderes. So, ja, warum Johnny? Kannst du das mal erklären? Das wäre schon gut für alle zu wissen, glaube ich. Tschüss.
Also, ihr dürftet ihn erkannt haben, Michael Appelgren, euer Keeper bei den Rhein-Neckar-Löwen. Und eigentlich wurde mir die Frage ganz woanders eingetragen. Ich habe es jetzt trotzdem vorgezogen. Jetzt erklär uns das doch mal bitte. Wie kommst du zu deinen ganzen Spitznamen? Es scheint ja noch ein paar mehr als nur Johnny zu geben.
Ja, ich glaube, die anderen gibt es eher in Apfels Kopf.
Ach so.
Zumindest werde ich nicht so oft... Patte genannt, das nennt er mich ab und zu. Ich glaube, ja. Tatsächlich nennen die in Schweden jemand, der Patrick heißt, öfters mal Patte. Aber ja, der Spitzname Johnny zumindest, der ist so in meinem ersten Jahr hier bei den Löwen, wurde der quasi erfunden oder eingeführt. Da war ich ein ganz junger 18-Jähriger und mein normaler Name war wohl irgendwie ein bisschen zu langweilig. Dann war es die erste Zeit, die ersten paar Monate wurde ich Wayne genannt. damals wegen Wayne Gretzky, dem Eishockeyspieler, dem ehemaligen.
Oh, geil, okay. Das ist ja so the greatest of all time im Eishockey, soweit ich weiß, ne?
Ja, soweit ich auch weiß, ja, weil der Nachname aber zumindest gleich war, das war eher der Grund.
Ah ja, klar, natürlich, Gretzky und Grötzky. Ich habe, meine Güte, da hätte ich drauf kommen können. Ich habe es ehrlich gerade nicht gecheckt.
Genau, und dann vergingen noch ein paar Wochen und Monate und dann ging es irgendwie von Wayne auf John Wayne und daraus ist dann Johnny entstanden.
Ah, okay. Ja, John Wayne ist natürlich so ein Klassiker. Irgendwie, das ist ein Name, den kann man gut verteilen. Ne? Der klingt einfach immer cool.
Ja, stimmt.
Okay, und da ist dann Johnny draus geworden. Weißt du noch, wer so die treibende Kraft war? Also so wie ich ihn kenne, du kennst ihn viel, viel besser als ich, aber das klingt ein bisschen nach dem Lauser Uwe Gensheimer, der sowas mit vorantreibt. War der da involviert?
Glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube sogar, dass ein bisschen sogar federführend unser damaliger Trainer Juri Schewtsov, der meinte dann irgendwann, ja, Johnny, das ist ein guter Name. Deshalb ist dann dabei ein bisschen geblieben.
Ja, okay. Da kommt, wenn der Trainer ein Machtwort spricht, dann kommst du da auch nicht mehr raus.
Ja, so war es dann auch, ja.
Sehr schön. Dann haben wir das mal geklärt. Okay, also Padde nenne ich dich dann auf jeden Fall nicht. Ich gucke mal, ich weiß es noch gar nicht, ob ich mich für Johnny oder für Patrick den Rest des Podcasts entscheide. Mal vorneweg, wo sitzt du denn eigentlich gerade? Wir sind uns nämlich beide nicht sicher, wie sehr ihr da draußen jetzt die Umgebungsgeräusche so hört, aber da musst du uns jetzt mal mit reinnehmen. Du hast hier einen sehr schnuggeligen Ort bei euch im Trainingszentrum gesucht für die Aufnahme.
Genau, ich wollte mich eigentlich, wo wir auch unsere Löwen-Podcasts immer aufzeichnen, ins Jugendinternat hier direkt gegenüber von der Halle setzen. Da gab es allerdings die letzten Tage ein bisschen Corona-Ausbruch. Sind einige Spieler infiziert und deshalb wollte ich mich jetzt nicht unbedingt da reinsetzen. Dann die nächste Anlaufstelle wäre der Videoraum hier gewesen. Da hat aber, glaube ich, gerade die A-Jugend Video. Ja. Und jetzt ist noch gleichzeitig Training in der Halle. Darum habe ich mich jetzt in das Zimmer, wo unser Betreuer seinen ganzen Krempel untergebracht hat, verzogen und hoffe, dass es nicht so laut ist vom Training nebenan.
Ich glaube, das gehört ja, das ist ja, macht's ja nur, wie sagt man, macht's ja real sozusagen.
So,
ne?
Ist es,
das
ja.
Ist halt in so einer Handballhalle so. Heißt, du bist gerade frisch vom Training, gerade zu Ende gegangen, bin ich da richtig?
Genau, gerade fertig mit Training, gerade frisch geduscht, zum Glück.
Ja. Und wie war's?
Gut, viel Vorbereitung schon auf das Spiel am Wochenende gegen Kiel im Pokal. Mhm. Viel taktisches Training, nicht zu intensiv für den Körper, aber viel für den Kopf. Aber ja, muss sein vor solchen wichtigen Spielen.
Mhm. Lass das vielleicht gleich direkt vorziehen. Das ist natürlich ein Hammerkracher. Aus einer EM-Pause raus ist das erste Spiel, bevor ihr dann am 10.2. das erste Mal wieder in der Liqui Moly HBL spielt, ist das erste Spiel Kampf ums Final Four, also so das Leuchtturm-Event des Jahres, Pokal-Endturnier und ihr spielt gegen Kiel. Also größer geht's ja fast gar nicht. Ist das eine jetzt kriegst du gerade Besuch, glaube ich, in dem Raum,
ja,
da,
aber
ne?
Aber da passt schon.
Davon lassen wir uns nicht abhalten. Ich weiß nicht, ist sowas geil, direkt mit so einem absoluten Oberknaller reinzustarten oder hättest du gern lieber was zum Warmlaufen gehabt vor so einem DRB-Pokal-Viertelfinale?
Ja, ist irgendwie schon geil, ja, dass es gleich zur Sache geht, aber natürlich weiß man nicht so tausendprozentig, wo man dran ist nach so einer Pause.
Ja.
Kiel hatte viele Spieler weg, bei uns waren viele Spieler bei der EM. Man ist erst wieder seit ein paar Tagen mit einem vollen Kader zusammen und deshalb weiß man nie so hundertprozentig, wo man steht, direkt nach so einem großen Turnier, weil man ja auch gar keine Zeit hatte, irgendwie Freundschaftsspiele oder sowas zu machen, zumindest nicht mit der vollen Mannschaft. Aber ja, ist man zumindest gleich wieder voll im Geschäft und hat gar keine Zeit, um irgendwie anzulaufen.
Wenn ich auf die Tabelle gucke in der Liga, dann muss ich jetzt nicht lange überlegen, ehrlich gesagt, wer da der Favorit ist. Nehmt ihr das an? Seid ihr der Underdog oder seid ihr auf Augenhöhe?
Ja, auf Augenhöhe können wir sicher nicht sein im Moment und nach den Leistungen in den letzten Monaten. Das ist, glaube ich, klar. Aber wir haben ja auch schon letztes Jahr im letzten Saisonspiel gegen Kiel gezeigt, dass wir da Kiel es ganz schön schwer machen können. Wir haben auch jetzt im Bundesligaspiel das Kiel lange schwer gemacht und es waren trotz alledem trotzdem Abstand in der Tabelle auch vielleicht auch schon in den letzten paar Jahren immer heiße Duelle und schwierige Spiele, auch für den THW Kiel. Und wir haben ab und zu auch schon was geholt und deshalb vielleicht kein ganzes 50-50-Spiel mehr, wie es vor ein paar Jahren noch war, aber sicher noch ein heißes Duell.
Ist das bei euch irgendwie so ein Ding, dass ihr gegen jeden gewinnen und gegen jeden verlieren könnt und euch gefühlt so ein bisschen dem Niveau des Gegners anpasst? Ihr habt's immer noch drin, habe ich so das Gefühl, auch die Größten zu schlagen, aber ihr habt's halt inzwischen leider auch drin, gegen die Allerkleinsten in Anführungszeichen zu verlieren.
Ja, das ist im Moment so ein bisschen das Paradoxe, dass wir es nicht schaffen, unseren Handball so durchzuziehen, wie wir es eigentlich wollen, unser Niveau auf ein gewisses Grundniveau zu halten, sondern wie du eigentlich sagst, eigentlich ganz gut analysiert, dass wir uns irgendwie dem Niveau vom Gegner anpassen, dass man gegen Kiel gewinnen kann, aber dass man genauso auch gegen Stuttgart oder gegen Lübeck ein 50-50 Spiel haben kann. Und das das ist natürlich nicht unser Anspruch, und da sind wir auch tatsächlich auf der Suche nach der richtigen Lösung.
Mhm. Bevor wir darüber reden, da hat sich ja zwei große Sachen haben sich in der Winterpause getan. Was wird dir denn nochmal ein Final Four bedeuten? Also müsste ja jetzt bei weitem nicht dein letztes sein, aber ist ja, glaube ich, für euch schon ein besonderer Ort. Ihr habt so viele Anläufe genommen, diesen verdammten Pokal endlich mal zu gewinnen, und 2018 war es dann soweit. Was ist für dich so da das Besondere? Was würde dich daran reizen, da nochmal hinzufahren?
Das Final Four ist einfach jedes Jahr ein mega geiles Event. Also man sieht es nirgends, dass vier fast ausgeglichene Fanlager in der Halle sind, zu normalen Zeiten natürlich. Das macht eine ganz besondere Stimmung in der Halle, und ja, wir durften das sehr, sehr oft erleben. Sehr, sehr oft leider nur das Halbfinale, leider nur ein Spiel. Aber wir haben uns ja ein bisschen versöhnt vor ein paar Jahren damit, als wir den Titel zum ersten Mal geholt hatten, und das war schon einfach ein mega Erlebnis, und ist ein ganz großer Titel, und für uns war es wie so ein bisschen auch eine Erlösung nach so vielen Anläufen. Aber ja, egal, sogar wenn man als Zuschauer da ist, finde ich, ist es einfach ein ganz spezielles und besonderes Event.
Kann ich bestätigen. Und Hamburg ist ja auch nicht mehr so häufig, ne? Also wer das nochmal erleben will, muss jetzt Gas geben, und dann gibt's ja den Umzug nach Köln. Ich glaube schon im nächsten Jahr, wenn ich richtig bin, ne? Ich glaube jetzt noch einmal Hamburg und dann ist es Köln, wenn ich es gerade richtig.
Ich glaube auch, dass es das letzte Mal ist,
im Kopf habe, ne? Ja. Du hast schon gesagt, die Hinrunde, wie würdest du sie eigentlich charakterisieren, neben dem, was du schon gesagt hast? Also punktemäßig müssen wir, glaube ich, nicht reden. Da war das kilometerweit weg von dem, was ihr euch wünscht und wir euch alle zutrauen. Kannst du das irgendwie ein bisschen greifbar machen, was gefehlt hat in der Hinrunde, warum es bei euch immer wieder so gehakt hat?
Ja, es hat ziemlich viel gefehlt, um ehrlich zu sein. Also wir haben keine Konstanz in unserem Spiel drin gehabt. Dieses Anpassen vom Gegner hat ja dann irgendwas auch mit Konstanz zu tun. Wir hatten immer wieder auch gute Phasen, auch in eigentlich schlechten Spielen, aber die schlechten Phasen sind zu schlecht. Also wenn man eine Kurve zeichnen würde, sind die schlechten Phasen zu tief und zu lange in den Spielen, und dann geht's erst langsam wieder hoch, und das ist so ein bisschen das Problem, dass man keinen stabiles Grundniveau irgendwie im Spiel zeigt, selbst wenn man mal ein schlechtes Spiel macht, dass man trotzdem nicht unter ein gewisses Niveau kommt. Das war, finde ich, so ein bisschen unser Hauptproblem. Dazu haben wir, glaube ich, die zweitmeisten Tore, wenn ich es richtig weiß, in der Bundesliga sogar bekommen. Spricht ja, finde ich, auch schon ein bisschen Bände, vor allem wenn man bei uns unsere erfolgreichen Jahre anschaut. Da waren wir wahrscheinlich jedes Jahr unter den ersten zwei oder drei defensiv in der Liga. Und das spielt natürlich eine ganz große Rolle.
Und kannst du es irgendwie, woran man versucht ja dann von außen immer so ein bisschen zu überlegen, ich weiß nicht, hat's mit dem Übergangstrainer nicht so ganz gepasst zum Beispiel? Passt der Kader nicht so zusammen, wie man es von den Einzelspielern denken könnte? Hast du da irgendwie so einen Einblick für uns, den du uns geben kannst?
Ach, du hast noch ein bisschen Zeit, oder?
Natürlich, so viel du brauchst. Zeit war hier noch nie ein Problem in Hand aufs Harz, das kann ich dir sagen.
Ja, das ist ja schon ein bisschen komplexer, die ganze Thematik. Also das kann man nicht einfach so mit ein paar Monaten oder einem Jahr hier beantworten, weil wenn man sich die letzten Jahre anschaut, dann geht ja die Kurve auch in der Tabelle schon eigentlich seit dem letzten Jahr von Nicola Jakobsen ein bisschen nach unten. Wir haben es einfach nicht geschafft, auf den wichtigen Positionen auch Konstanz reinzubringen. Und eine ganz wichtige Position eben im Handball ist die Trainerposition. Und da hatten wir nach Nikola Jakobsen, Christian Andresson, dann Martin Schwalb, da war der Corona-Abbruch, dann jetzt Klaus Gärtner, stand aber schon fest, dass nächstes Jahr Sebastian Hinze zu uns kommt. Und ja, wenn man sich die anderen Mannschaften anschaut, die erfolgreicher sind als wir, die letzten Jahre erfolgreich waren, und wenn man sich auch uns anschaut in den Jahren, in denen wir erfolgreich waren, dann war Konstanz ein ganz wichtiges Wort. Da hatten wir Trainer, die lange da waren, da hatten wir eine Mannschaft, die Zeit bekommen hat, über Jahre zusammenzuwachsen, und das war einfach nicht vorhanden hier. Und dann kann man eben nicht so leicht was aufbauen, weil die Rädchen dann nicht so leicht ineinander greifen, wenn immer wieder ein anderer Input kommt, und wenn auch eine Mannschaft nicht in Ruhe arbeiten kann und vielleicht auch eine Mannschaft sich zu viel verändert, dann wird man am Ende keinen Erfolg haben, zumindest nicht in so einer schwierigen Liga, wie es die deutsche Liga ist. Wenn man vielleicht in Spanien ist und Barcelona heißt, dann kann man trotzdem die Liga gewinnen, weil man einfach einen höheren Etat hat als alle anderen und klar bessere Spieler hat, aber in so einer Liga wie in Deutschland, dann kriegt man ganz schnell die Rechnung dafür. Und das sind, klar, das sind so ein bisschen die Gründe, unter anderem, warum es ein bisschen bergab ging in der Tabelle. Dazu, ja, muss man ja auch sagen, haben auch wir als Mannschaft es nicht geschafft, Außengeräusche hin oder her, aber dass jeder einzelne Spieler auch konstant auf einem guten Niveau spielt, da waren auch die Tiefs zu tief und zu lange, und dann wird es eben schwierig. Wir waren aber auch natürlich verwöhnt von vielen Jahren, wo wir, da muss man auch ehrlich sagen, auch nur mit 8, 9, 10 Spielern in der Spitze fast durchgespielt haben, ohne Verletzungen durchgekommen sind eben da sehr erfolgreich waren.
Ist das sowas wie eine, ich habe neulich mal mit einem Fußballtrainer drüber geredet, und der sagt, sowas wie eine mentale Müdigkeit und so dieser Hunger, das ist schon immer wieder ein Thema. Merkt er, dass wenn man mal erfolgreich war, das ist einfach sauschwer, das zu halten. Hast du sowas, ich meine, du hast alles miterlebt, schon die bisschen komplizierten Jahre davor mit einem namhaften Kader, der aber nicht so gepasst hat, dann eben die Jahre, wo es zweimal gereicht hat zur Meisterschaft, Pokal gewonnen und so. Hast du auch das Gefühl gehabt, da war dann irgendwie sowas wie eine mentale Müdigkeit? Und zu wenig Hunger vielleicht drin?
Nee, finde ich eigentlich nicht. Was man, glaube ich, sagen muss, dass es wurden sicher auch personalpolitisch auch ein paar Entscheidungen getroffen, die eben nicht so gefruchtet haben. Da gehört natürlich auch immer ein bisschen Glück dazu. Das hatten wir auch in den Jahren davor, wenn man gerade bei uns den krassen Umbruch eigentlich sieht. Der hat so 2012 dann begonnen. Da kam Niklas Landin im Tor, Kim Ekdal-Durier, Alex Pettersson, die Guardiola-Zwillinge. Ab da ging es ja bei uns richtig nach oben. Und da hatten wir halt, sind wir mit jedem Transfer richtig gelegen. Und es hat einfach sehr, sehr gut zusammengepasst, auch zur Spielphilosophie, die Gudmund Ur damals hatte. Aber es war eben auch die Zeit da, dass es sich so entwickeln konnte, weil wir waren auch nicht vom einen auf den anderen Moment auf einmal eine Top-Mannschaft. Das sind alles so ein paar Sachen, die irgendwie damit reinspielen, aber so einen geringeren Hunger konnte ich ehrlich gesagt nicht feststellen, weil wir waren genauso enttäuscht nach den Spielen, wenn wir eben nichts erreicht oder nichts erreicht haben, beziehungsweise ein schlechtes Spiel gemacht haben wie vorher. Aber diese ganze Mentalität, die baut sich auch irgendwie in der Mannschaft auf. Und das, klar, kann man es auch irgendwie, ist es auch das Ziel, das weiterzugeben an neue Spieler, aber wenn es dann irgendwie das Gesicht sich zu sehr ändert, dann ist es auch schwierig, das an zu viele Leute gleichzeitig weiterzugeben.
Und hast du das Gefühl gehabt, es hätte einen Trainer gegeben, weil jetzt, du hast vorhin aufgezählt, wir sind jetzt beim vierten, ne? Dann seit Nikola Jakobsen. Hast du das Gefühl, es hätte irgendwer mehr Zeit gebraucht, oder war das für dich als Spieler schon immer verständlich, warum dann nochmal, wie er jetzt im Winter, auch wieder eine neue Option gefunden wurde?
Ja, das ist ehrlich gesagt schwierig zu beantworten. Ich glaube, es haben einfach die Ergebnisse, vor allem in dem ersten Jahr nach Nikola Jakobsen, nicht gestimmt. Da war deshalb ja, das ist leider das Geschäft auch, dass dann ein Trainerwechsel auch oft passiert, weil das die einfachere Lösung ist, muss man ja auch ehrlich sagen. Statt
Fußstapfen vielleicht auch zu groß von Jakobsen, der ja alles gepackt hat mit euch?
Ja, die waren sicher sehr groß. Nico war, muss man ja dazu auch sagen, nicht nur Trainer hier, sondern hat ganz, ganz viel auch sonst gesteuert. Und da waren die Fußstapfen sicher sehr, sehr groß. Gerade was auch Personalentscheidungen anging, hat er auch eine große Rolle gespielt. Und es war eben dann auch nicht so einfach fortzusetzen. Das erste halbe Jahr mit Martin Schwalb war eigentlich ein sehr gutes halbes Jahr. Da waren wir, standen wir, glaube ich, im November auch nur mit 3 Minuspunkten oder so da, haben auch echt einen guten Handball gespielt. Und dann ging es danach leider ein bisschen bergab. Dann kam auch die Entscheidung von Schwalbe, dass er seinen Vertrag nicht verlängert. Mhm. Ja, ist ein bisschen hinfällig, weil man es nicht genau sagen kann, was eine richtige Entscheidung gewesen wäre oder ob er vielleicht mit ein bisschen mehr Zeit, ob es sich dann anders ausgegangen wäre hier. Aber jetzt sind wir in der Situation, wie sie ist, müssen jetzt in der Rückrunde das Beste draus machen und ja, ganz wichtig für den ganzen Verein ist dann ab der nächsten Saison vor allem dann wieder irgendwie auch eine neue Geschichte zu schreiben.
Das dann mit Sebastian Hinze, jetzt erstmal mit Ljubo Vranjes. Da hätte ich im Namen aller Hand aus Harz-Hörer erstmal die erste Frage, warum hat er uns eigentlich bretthart angelogen, vor allem mich, vor ungefähr einem Monat und gesagt, sobald wird es keine Bundesliga-Rückkehr geben. Weißt du da genaueres?
Nee, ich habe mir aber tatsächlich, als der Wechsel feststand, die Folge auch nochmal angehört und war dann auch bei den Worten ein bisschen überrascht. Ja.
Aber geht halt manchmal wirklich so schnell, ne? Also ich weiß nicht, ob es da wirklich schon länger Überlegungen gab, aber so wie ich ihn jetzt in dem Gespräch kennengelernt habe, ist ja keiner, der einem vom Pferd erzählt, oder? Hast du schon, also wurdet ihr auch ein bisschen überrascht von der Entwicklung sozusagen, oder merkt man schon manchmal, oder gibt es Gespräche in die Richtung und könnte sein, dass der kommt?
Ja, wir wurden schon ein bisschen überrascht, um ganz ehrlich zu sein, weil der Zeitpunkt ja schon auch recht spät war. Klar, das lag auch ein bisschen daran, dass vielleicht Ljubo dann auch zu haben war, auch weil es bei ihm mit der slowenischen Nationalmannschaft eben nicht so erfolgreich lief. Aber wir wurden ja ganz ehrlich schon ein bisschen überrascht, weil wir hatten ja auch dann zu dem Zeitpunkt 3 Trainingstage in der Vorbereitung schon mit Klaus dann schon hinter uns, als die Entscheidung dann kam. Deshalb ja ganz klar schon überraschend.
Ja. Und wie waren jetzt so die ersten... Ich weiß gar nicht, wie viele Trainingseinheiten waren es denn schon? Ich kann das ehrlich gesagt gar nicht sagen, das weißt du ja viel besser.
Oh ja, es waren schon einige. Wir haben jetzt am Anfang der Woche, beide Wochen, eben zweimal auch trainiert. Ja, gut, müsste ich jetzt genauer rechnen, es dauert jetzt zu lange.
Sagen wir einfach ein paar Wochen,
waren schon einige Trainingseinheiten. 10 plus Trainingseinheiten,
ja. Was macht er so? Wie wirkt er auf dich? Wo packt er euch an?
Ein sehr akribischer Trainer, der sich unglaublich auf die Trainingseinheiten vorbereitet. Ich habe mal so ein bisschen reingelunzt, linst in seine Unterlagen und da sieht man schon, wie akribisch er sich auf die einzelnen Einheiten vorbereitet und ich glaube auch schon eine Woche im Voraus. Das ist ja schon sehr, sehr professionell und stark und dann merkt man einfach in jeder Trainingseinheit, dass er schon ganz viel auch erlebt hat, als Spieler früher, als Trainer und ganz viel Handball-Sachverstand hat und das vermittelt er uns sehr gut.
Ich muss es nochmal überlegen, aber wenn ich rein gelunzt gerade richtig im Kopf habe, hast du das hoffentlich nicht gemacht. Ich überlege jetzt genau, wofür das Wort steht, aber rein gelinst ist wahrscheinlich, gelinst, da hat er wahrscheinlich auch nichts dagegen. Bei mir rattert es jetzt die ganze Zeit im Kopf, in welchem Zusammenhang ich das normal benutze. Ah, der war sehr schön. Ihr seid ja auch noch gar nicht, wann kommen eigentlich? Also Lagergren, Kirkelöcke waren ja lang da, die müssten ja jetzt die Tage dann zurückkommen, ne?
Genau, die sind schon wieder da. Also
die sind schon wieder dabei.
Lagergren, ja. Kirkelücke und Imer Gislason, der hat ja auch noch einen Platz 5 gespielt. Die waren am Mittwoch zum ersten Mal im Training wieder.
Das heißt, es gab jetzt schon auch ein paar Trainingseinheiten so richtig mit der kompletten Mannschaft. Also es wird ja trotzdem alles brauchen. Trotzdem kannst du uns so hast du schon ein bisschen eine erste Idee, was er besonders anpackt, Ljubo, und in welche Richtung er euch vielleicht lenken will? Also banal gefragt, wie wird der Löwenhandball vielleicht anders aussehen als in der Hinrunde?
Ja, erstmal hoffentlich erfolgreicher. ja, hat schon ein paar Sachen schon umgestellt, versucht auch auf die einzelnen Stärken von den Spielern einzugehen. Gerade zum Beispiel in Niklas Kekelücke in Wurfpositionen zu bringen. Es ist so ein bisschen die skandinavische Spielweise, wie auch er es in Flensburg schon versucht hat. Das versucht er schon reinzubringen, das Spiel sehr breit anzulegen, die Lücken zwischen den Außen- und Halbverteidigern anzugreifen und auch die Außen viel ins Spiel zu bringen. Das sind so die Ansätze, die jetzt in den ersten Trainingseinheiten schon deutlich zu sehen waren.
Ja. Damit ist Schweden ja gerade im letzten Angriff quasi Europameister geworden, ne? Wenn ich mich richtig erinnere, war ja, das, genau, glaube ich, auch der letzte Angriff war zwischen 1 und 2, ne? Wenn ich mich erinnere. Wie ist denn das für dich so, dich einzustellen, dieses, weißt du, ich hatte das noch nie, deswegen weiß ich nicht, wie das mit so einem Lame Duck, es werden sicher alle wissen, wovon ich rede, aber ihr hattet das jetzt mit Klaus Gärtner, ihr wusstet, der macht das jetzt noch eine Zeit, aber dann kommt Sebastian Hinze und jetzt kommt ein halbes Jahr nochmal jemand Neues, aber es bleibt ja trotzdem so, dass Sebastian Hinze im Sommer kommt. Wie ist denn das so, wie stellt man sich da drauf ein? Also guckt man am besten wirklich dieses Floskelhafte von Spiel zu Spiel denken oder ist es schon komisch, wenn man weiß, ey, jetzt arbeite ich ein halbes Jahr mit denen und im halben Jahr ist der schon wieder weg?
Ja, wenn man sich zu viele Gedanken darüber macht, glaube ich, kann das schon ein bisschen komisch sein, klar, aber es geht ja trotzdem immer darum, in dem Moment erfolgreich zu sein und da sollte es eigentlich so ein bisschen egal sein, wer auch da draußen steht und wer das Training leitet, weil wir sind ja alle hier, weil wir Erfolg haben möchten und weil wir im nächsten Spiel wieder ein gutes Spiel machen wollen. Und klar ist es eine ungewohnte Situation auch und hoffentlich kommt die Situation auch nicht mehr so oft. Aber ja, mit Ljubo wissen wir auch alle, dass es ist auch immer gut, wenn so klare Linien irgendwo da sind. Es tut, glaube ich, auch einem Trainer gut, tut der Mannschaft gut.
Der kann sich natürlich echt aufs Jetzt fokussieren, ne? Der muss ja nicht groß dran denken, also zumindest was euer Verhältnis oder seine Vorstellung muss er ja nicht aufs nächste Jahr anlegen, sondern er kann ans Jetzt denken.
Ja, genau. Und das tut uns vielleicht auch im Moment ganz gut, dass es jetzt diesen Abschnitt gibt bis Juni, in dem jetzt versucht wird, alles nochmal reinzuhauen und in so einen Bock ein bisschen umzustoßen und in die Tabelle nach oben zu klettern, um dann eben auch mit einem positiven Gefühl gleichzeitig trotzdem nächstes Jahr, klar, mit einem neuen Trainer dann wieder zu gehen, aber hoffentlich da mit einem positiven Ende rauszugehen, statt jetzt irgendwie ja noch so ein bisschen noch so vor sich hin zu gurken. Ich glaube aber trotzdem auch, bin ich ehrlich gesagt auch davon überzeugt, dass das auch möglich gewesen wäre mit Klaus Gärtner, weil da klar lief es ergebnistechnisch nicht so gut, aber da waren schon auch Ansätze da und jetzt auch vor der Rückrunde auch wurden viele Gespräche geführt und da wurde schon sehr viel auch investiert, um den Bock wieder umzustoßen. Und ich bin auch davon überzeugt, dass es auch so möglich gewesen wäre, aber der Verein hat es nun so entschieden.
Ich meine, du bist ewig da, hast alles erlebt. Wird da eigentlich mal in die Mannschaft reingehört? Also wurdet ihr irgendwie mal in diesen Prozess mit einbezogen oder ist das einfach eine Entscheidung, wo Geschäftsführung und sportliche Leitung und so sagen, nee, das entscheiden wir so, wie wir es gerade für richtig empfinden?
Ja, da werden schon ein paar Meinungen auch oder Stimmen von Spielern gehört. Ist, glaube ich, auch ganz normal, dass man sich von außen nicht so ein hundertprozentiges Bild auch machen kann, weil ist ja niemand da außer uns Spielern eigentlich, die auch die tägliche Arbeit und das tägliche Training immer sehen und das Verhältnis der Mannschaft am besten beurteilen können. Und deshalb sollte das auch fast in jeder Mannschaft, jeder Sportart vielleicht auch relativ normal sein und dazugehören, dass da ein paar Stimmen zumindest gefragt werden.
Und wenn ich dich aber richtig verstehe, deine Rückmeldung war schon so, du hättest es dir auch mit Klaus Gärtner gut weiterhin vorstellen können.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Was denkst du denn, ist noch drin? 14 Punkte, das ist natürlich für die Löwen erschreckend nah an Abstiegskampf, auch wenn ich mir relativ sicher bin, dass es euch am Ende nicht erwischen wird. Aber es ist ja ganz schön weiter Weg nach Europa, ne? Das sind so 9 oder 10 Punkte, glaube ich. Ist das noch drin oder was nehmt ihr euch eigentlich vor? Was soll noch gehen in dieser zweiten Saisonhälfte?
Ja, also wir wollen sicher in der Tabelle klettern. Wir wollen unsere Leistung einfach stabilisieren. Wollen nicht mehr solche viele negative Erlebnisse haben. Wirklich auch in krasserem Sinne, wie wir es in der Hinrunde hatten. Und dann, ja, da muss man eben schauen, was noch möglich ist. Es liegt ja dann, wie du sagst, es sind schon einige Punkte Abstand. Es liegt dann nicht nur in den eigenen Händen, aber das Ziel muss schon ganz klar sein, da weiter in der Tabelle zu klettern und dann, ja, sich auch auf einem gewissen Niveau zu stabilisieren einfach.
Aber schwört ihr euch ein auf irgendein Punkteziel, Tabellenplatzziel, was auch immer?
Nee, bisher nicht. Also da war auch die Zeit jetzt zu knapp. Lubo erst ganz kurz da, die Spieler von der Europameisterschaft erst seit ein paar Tagen da. Da wird es vielleicht schon noch das eine oder andere Gespräch in der nächsten Woche dann geben, aber jetzt gilt erstmal alle Aufmerksamkeit auf das Spiel am Wochenende gegen Kiel.
Ich habe da so ein Video auf Instagram gesehen. Wird Lubo denn eigentlich ein reiner Trainer sein oder gibt es möglicherweise auch mal Einsätze auf Rückraum Mitte, auch wenn er vielleicht ein paar weniger Schritte machen muss als in dem Video?
Ja, also der direkt gegen ihn verteidigt hat, hat schon ein paar Sprüche bekommen, auch die nächsten Tage noch. Das glaube ich ganz klar. Er ist wirklich sehr fit im Moment, trainiert auch fast jeden Tag hier nach unserem Training oder vor unserem Training. Aber ich glaube, das wäre schon noch ein bisschen viel in seinem Alter.
Ich denke auch. Das hat er ja in der Folge, wo er hier war, auch eindrucksvoll erzählt, dass der Körper auch, glaube ich, dankbar ist, wenn er nicht mehr weitergeschunden wird.
Ja, war so diese Woche auch einmal auf dem Laufband, relativ lange, während wir Krafttraining hatten. Und ist er in der Abendtrainingseinheit nicht mehr ganz so rund gelaufen. Also da schon gleich Tribut gezollt, der Körper.
Das war aber dann quasi eine andere Trainingseinheit, als wo er diesen wunderbaren Spin-Move gemacht hat, oder? Ja, nehme ich mal an, ja. Sehr schön. Sag mal, es ist ja noch ein anderer gekommen, ne? Mit Joel Bierlehm. Also wussten wir schon, dass der zu den Löwen wechseln wird, aber eigentlich dachten wir alle erst nächsten Sommer. Jetzt ist er doch ein bisschen früher gekommen, weil es ja auch den Abschied von Andreas Palika gab. Fangen wir vielleicht mit Bierlehm an. Wie hat der sich so eingefügt? Glaubst du, das kann eine richtige Hilfe sein in der Rückrunde?
Ja, auf jeden Fall. Also ist ein richtig guter Torhüter. Er ist ein Nationalspieler, hat jetzt einige Jahre sich schon in der Bundesliga bewiesen. Auch ein super Typ, sehr offen, für den es dann auch ein bisschen einfacher ist, so schnell auch in der Mannschaft reinzukommen. Und er hat sich schon sehr, sehr gut eingefügt. Ist jetzt noch auf Wohnungssuche, wohnt noch im Hotel, aber wenn da, glaube ich, das alles geklärt ist, dann ist er noch ein bisschen gesettelter hier und hat ja auch einen längerfristigen Vertrag hier unterschrieben. Und deshalb finde ich es richtig und wichtig, dass er jetzt schon gekommen ist und wir nicht, ja, wieder muss man dann sagen, schon irgendwie wieder mit einer Übergangslösung gearbeitet hätten, sondern dass er jetzt schon da ist und dann auch längerfristig da ist, weil ja dann eben auch eine ganz andere Identifikation mit der ganzen Sache, mit dem Verein irgendwie auch vorherrscht, wie wenn jemand vielleicht auch nur für ein Jahr oder für anderthalb Jahre da ist. Da weiß man schon vorher, man ist danach wieder weg, man will sich vielleicht in Anführungsstrichen nur empfehlen für andere Aufgaben auch. Ist was ganz anderes und deshalb bin ich sehr froh, dass er jetzt schon da ist.
Ist er jetzt, weiß ich gar nicht, so 2025, 26, sowas um den Dreh ist der Vertrag? Ich weiß es
ja, eins vorbei. Gar nicht. Ich weiß es auch nicht genau.
Ich habe mich ja schon ein bisschen gewundert, weil das erste Attribut, was mir zu Rhein-Neckar-Löwen-Torhütern diese Saison einfällt, ist verletzt. Geht dir genauso. Ich wundere mich ja, hat er gar keine Angst, dass ihn der Fluch auch trifft, oder?
Ich hoffe nicht, ne? Ja, Angst. So habe ich ihn, ängstlich habe ich ihn bisher nicht kennengelernt. Ich glaube, das passt nicht so zu ihm.
Nee. Ist ja auch so ein richtig Verrückter eigentlich. Also Torhüter sind ja eigentlich alle verrückt, aber zum Beispiel, ich finde, der Appelgren wirkt ja für einen Torwart sehr ausgeglichen und ruhig. Ist Bierlehm eher so Typ Meise oder wie ist der so?
Also ausgeglichen und ruhig, da muss ich dir widersprechen bei Apfel.
Oh, ist er nicht so? Witzig. Immer wenn ich mit ihm quatsche so in der Halle, ist das total nett und er wirkt ganz ruhig.
Ja, er ist ja auch nett und kann auch ruhig sein, aber da manchmal dreht er schon was mit ihm durch. Okay. Aber er ist einfach ein witziger und herzensguter Mensch, ja. Auch. Ja.
Joel Bierlehm ist ja auch gerade erst Vater geworden, auch noch, ne? Das war ja, glaube ich, die Geschichte. Ich kriege das alles gar nicht mehr zusammen. Wer warum nicht bei der EM war, war das bei ihm nicht auch? Das musste der dann ja auch noch, ne? Also ist Vater geworden, musste umziehen, genau. Neuer Mannschaft einleben. Der hatte ja echt spannende Zeit hinter sich.
Ich glaube, so er ist jetzt am Wochenende, meine ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, Vater geworden und war dann ein paar Tage später eben bei uns dann in der Halle. Ja. Ja, also es ging alles recht schnell.
Jetzt musst du mir nochmal sagen, wenn ich, das ist natürlich jetzt nur der Außenblick, ne? Aber der Andreas Palicka, wenn ich mir den bei der EM im Tor so angeguckt habe, dann dachte ich mir schon, wie konnten denn die Löwen den bitte gehen lassen?
Ja, klar. Diese Gedanken gingen sich ja einigen durch den Kopf. Ja, es hat nicht mehr so hundertprozentig für ihn gepasst und da waren einige Sachen, die bei ihm auch privat vorgefallen waren und mit denen er nicht mehr klar kam einfach und deshalb war es für ihn der richtige Schritt und ich möchte und kann auch da nicht viel weiter drauf eingehen, ehrlich gesagt. Deshalb war es, glaube ich, für ihn der richtige Schritt, das jetzt so zu machen und ja, so viel auch es immer um den Verein geht, manchmal sind auch persönliche Sachen wichtig.
Ja, das ist genau, also das kann man ja nur, ich glaube, du hast jetzt schon gut angerissen und umrissen, ne? Aber das hatte ja jetzt wenig mit Sportlichem zu tun, sondern es waren irgendwie andere Dinge, die da, also so hat man es ja auch ein bisschen außen mitbekommen, eine größere Rolle gespielt haben.
Genau.
Ja. Alles klar, ich glaube, so zu den Löwen haben wir jetzt schon das meiste mal durchgequatscht. Ich würde noch so interessieren, du konntest ja leider auch nicht dabei sein bei der EM. Das war ja, ich weiß gar nicht, wie man diese EM zusammenfassen soll. Du hast jetzt schon einige als Aktiver miterlebt oder eben passiv erlebt. Was wird denn dir von dieser EM hängen bleiben? Es war ja wirklich, also wenn man sich da anguckt, wer im ersten Spiel gespielt hat und wer im letzten Hauptrundenspiel gespielt hat, dann muss man sich ja fragen, wenn man das jemandem erzählt hat, der nichts von Corona weiß, das ist ja unfassbar, was da passiert ist, ne?
Ja, von deutscher Seite natürlich. Schon krass, dass das dann so während dem Turnier so gelaufen ist, dass am Ende, ich weiß nicht mehr die Zahl, aber glaube über 30 Spieler zum Einsatz kamen.
Irre, ne? Schon. Und so drei oder vier, die das ganze Turnier bestritten haben. Und der Rest war entweder nur am Anfang oder nur am Ende dabei. Ja,
ich glaube, es war dann nur Goller, Weber.
Und Zerbe
noch? Zerbe, genau. Und Köster waren, glaube ich, die einzigen vier, ja, die verschont geblieben sind. Ja.
Wahnsinn, ne? Es ist echt brutal. Ja. Ich weiß nicht, wie geht's dir damit? Wärst du trotzdem gern dabei gewesen oder sagst du dir, boah, den Wahnsinn, vielleicht sogar besser, dass man das nicht hautnah miterlebt hat?
Ja, so ein bisschen zwiegespalten. Natürlich war es trotzdem eine Europameisterschaft und ich glaube, wir in Deutschland diskutieren da auch immer ein bisschen mehr darüber, als es andere Nationen irgendwie machen, weil hier in Deutschland hatte ich so das Gefühl, war dann viel die Rede von, ja, dass es eine Farce sei und ob das überhaupt noch notwendig wäre. Anderen Ländern irgendwie wird es ein bisschen anders angesehen. Klar, man muss ja auch ehrlich sagen, wahrscheinlich war es auch einfach Pech. Viele andere Länder hatten irgendwie vor dem Turnier ganz viele Fälle und die deutsche Mannschaft hat es halt dann irgendwie während dem Turnier erwischt. Das war halt ungünstiges Timing dann irgendwie auch. Aber trotzdem am Ende waren's richtig gute Spiele. Also die Spiele haben ja mega Bock gemacht zu schauen. Also jetzt das ganze Turnier mal über das ganze Turnier gesprochen.
Finde ich auch, ja. Ging mir auch so.
Mega spannende Spiele auch, wo irgendwie auch immer alles möglich war, wenn man den Weg von den Schweden anschaut, ist ja schon verrückt eigentlich.
Wahnsinn. Fast schon weg und dann Europameister, ne? Die hätten in der Vorrunde rausgehen können.
Genau. Die spielen unentschieden gegen Tschechien in der Vorrunde und Tschechien hat, glaube ich, sogar nochmal den Ball 10 Sekunden vor Schluss. Wenn Tschechien da ein Tor macht, dann sind die schon weg. Man wird ganz anders über die Mannschaft, wahrscheinlich sogar über den Trainer diskutiert. Und jetzt sind die Europameister und die Helden. Also da sieht man aber auch wieder, wie eng ja irgendwie alles zusammen ist und wie, vielleicht.
Ja, euer Sport ist echt brutal, ne? Also das stimmt. Das ist echt das perfekte Beispiel, wie nah auch im Himmel hoch oder Katastrophe zusammenliegen können. Das ist ja nicht nur dahin gesagt.
Ja, und gerade bei so einer Europameisterschaft ist eben krasser, finde ich sogar noch, weil die Spitze einfach so eng zusammenliegt und es dann einfach auch schnell in der einen oder auch in der andere Richtung gehen kann.
Bob Hanning hat ja diesen viel zitierten Satz, am Ende gewinnt der am wenigsten Corona-Fälle hat, und ich finde, irgendwie hatte das auch so seine Wahrheit, aber ganz ehrlich, wenn ich mir die letzten vier zumindest mal anschaue, die das Halbfinale gespielt haben, ich hätte mir da natürlich wie jedes Jahr Deutschland gewünscht, aber das waren ja gefühlt dann doch die man vorm Turnier da auch hingetippt hätte, ne? Also es scheint ja doch eine sportliche Relevanz gehabt zu haben, das, was du vorhin mal angeschnitten hast, dass es ja nicht irgendwie jetzt ein totales Sternchen-Turnier war, was man gar nicht ernst nehmen kann.
Ja, total. Und auch die Mannschaften, die ja auch in den letzten Jahren viel in den Halbfinals waren, also gerade Frankreich-Dänemark war das Finale bei den Olympischen Spielen erst vor einem halben Jahr. Schweden war auch oft im Halbfinale in den letzten Jahren. Die Spanier hatten, glaube ich, einen Winning-Streak während dem Turnier auch, bis sie dann das erste Spiel verloren haben, von, ich weiß nicht, 16, 17 Spielen in Folge bei einer Europameisterschaft gewonnen.
Das letzte müsste ja sogar, ne? Also von denen, die gezählt haben, sozusagen, im Sinne von, die hatten eine wirkliche Entscheidung auf den Turnierausgang, war die letzte Niederlage davor ja die gegen Deutschland im Finale 2016 bei der EM, ne? Danach haben sie es zweimal gewonnen und sind dann bis ins Finale wieder marschiert. Das ist ja auch irre, dass die jetzt viermal im Finale waren.
Ja, krass, auf jeden Fall. Aber geile Truppe irgendwie. Also. Ja. Hätte man bei dem Turnier tatsächlich nicht erwartet, nach so vielen Rücktritten auch im Sommer. Ja. Aber die spielen ihren Stiefel in der Seelenruhe runter und machen das sehr, sehr erfolgreich, wie man sieht. Ja.
Wie ist das? Du hast ja, du hättest ja zwei Gründe gehabt, so aus Teamkameradenperspektive. Der eine noch aktuell mit Albin Lagergren für die Schweden im Finale, der andere mit Rede Guardiola, der ja gefühlt irgendwie immer noch ein ewiger Rhein-Neckar-Löwe ist, auch wenn der TBV Lemgo jetzt, glaube ich, saufroh ist, ihn zu haben. Hattest du da irgendeine Präferenz im Finale oder denkt man gar nicht so sehr an die alten oder aktuellen Teamkollegen?
Oh, hatte ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe mir ein spannendes Spiel gewünscht und ein gutes Spiel. Das war es über die weitesten Strecken auch. Und es ging ja hin und her und war eines EM-Finales auf jeden Fall würdig. Ja. Und ja, man freut sich da irgendwie dann für die Leute, die man kennt, egal in welche Richtung es ausschlägt. Und ich hätte mich für Redde auch sehr gefreut, weil ich weiß, wie viel ihm alles bedeutet und wie viel er investiert. Aber er hat es auch schon ein paar Mal gewonnen und die Schweden waren lange nicht dran und die haben sich dann nach so vielen Halbfinals und Finals auch in den letzten Jahren dann auch mal wieder verdient.
Wie siehst du es denn aus deutscher Sicht? Ich habe immer versucht, so meine hobbymäßigen Analysen dazu zu machen und wurde von einem anderen Podcast-Partner, Frank Buschmann, dafür ziemlich verlacht, weil der gesagt hat, bei den ganzen Corona-Fällen kannst du dir die ganze Scheiße sparen, da irgendwas rein zu analysieren. Jetzt kannst du mir ein bisschen zur Seite springen. Kann man sich aus dem Turnier aus deutscher Sicht trotzdem Erkenntnisse ziehen oder packen wir das alles weg und schauen, was nächstes Jahr passiert?
Ja, ich glaube, ein paar Erkenntnisse kann man ja trotzdem ziehen. Sicher ist es schon schwierig irgendwie, wenn man eine ganze Vorbereitung mit einer Mannschaft absolviert und ab dem vierten Spiel steht im Prinzip eine ganz andere Mannschaft da auf dem Spielfeld. Deshalb kann man da irgendwie nicht so viel dran setzen oder drauf geben, was eben dann ab da gezeigt wurde. Aber man hat auch in den ersten Spielen gesehen, dass Thiel Klimke zum Beispiel eine gute Entscheidung war, mitzunehmen. Der hat seine Sache gut gemacht. Klar, Julian Köster musste dann irgendwie auch wurde ins Feuer geworfen, aber hat es auch sehr gut gemacht.
Das war sein erstes Turnier, ne? Der hat gespielt wie ein junger Halbgott, finde ich teilweise. Auch wenn es nicht gegen die Riesennationen war, aber ich war echt geflasht.
Ja, der hat es auf jeden Fall gut gemacht. Ich finde, wir sind dann auch immer ein bisschen schnell mit Leute zu weit hoch in den Himmel zu loben in Deutschland, aber
da gebe ich dir recht und da bin ich einer der ganz Schuldigen, aber ich liebe das irgendwie, Leute abzufeiern für gute Leistungen.
Er hat es wirklich gut gemacht und auch vor allem unter dem Hintergrund, dass er ja in der zweiten Liga spielt, Woche für Woche noch, hat sich total empfohlen natürlich für weitere Aufgaben. Trotzdem muss man so einem Jungen dann auch weiter die Zeit geben, sich zu entwickeln, und darf jetzt auch nicht sofort zu viel erwarten. Dann finde ich trotzdem auch, viele Leute, die nachgekommen sind, haben ihre Sache auch echt gut gemacht, und das ist auch nicht leicht, weil ich glaube, einige hatten wahrscheinlich nicht mal ein Handballtraining gemacht in den 2 Wochen davor. Patrick Zieger zum Beispiel anschaut, der hat es top gemacht auf links außen, und es ist doch eigentlich wirklich auch ein geiles Zeichen, dass wir in Deutschland so ein riesen Portfolio haben an Spielern, voll, die auf einem mega Niveau spielen und bei so einem Turnier wie einer EM sofort auf Anhieb mithalten können. Und das finde ich, ist so eine ganz große Erkenntnis von dem Turnier aus deutscher Sicht.
Es ging mir auch so. Wenn mich Leute so gefragt haben, habe ich denen gesagt, wenn Handball nicht zu 70, sondern zu 70 gespielt werden würde, dann wären wir absolut unschlagbar. Niemand hat so eine unendliche Tiefe, und da kommen immer Leute nach, die eigentlich genauso gut oder fast genauso gut sind, wie die man bisher dabei hatte. Das fand ich echt irre.
Ja, wäre spannend. Vielleicht kannst du dich mal an die Regeländerung ranmachen.
Lieber nicht. Oh Gott, da öffne ich eine Büchse der Pandora. Für mich ist ja trotzdem, weißt du, so ein bisschen das große Ganze, das Fernziel. Also natürlich haben wir noch eine WM nächstes Jahr. Auf die freut sich, glaube ich, jeder wieder. Ich weiß gar nicht, wie ist denn bei dir eigentlich so der Plan? Bist du einer, der sagt, ich bin so lange dabei, wie die Bock auf mich haben? Oder ist bei dir auch, ich meine, dein kongenialer Partner, ihr wart ja jahrelang irgendwie die Flügelzange und habt auch immer so ein bisschen zusammengehört, mit Uwe hat ja jetzt aufgehört. Wie ist denn bei dir so die Aussicht? Kannst du dir auch irgendwann vorstellen zu sagen, nee, jetzt ist auch mal gut und nur noch im Notfall oder gar nicht mehr? Oder wie ist denn so dein Nationalmannschaftsplan?
Ich denke, ich sehe das eigentlich für mich so, dass ich weiter zur Verfügung stehe und wenn ich gebraucht werde, da bin. Also wenn ich mich der Bundestrainer nominiert und glaube, dass ich da dazugehöre jetzt in dem Moment, dann werde ich auch da sein. So habe ich für mich so entschieden. Ich würde jetzt klar hat man mehr Zeit, und ich habe auch schon viele Jahre in der Nationalmannschaft auf dem Buckel, habe 2009 mein erstes Länderspiel gemacht, auch über 150 Länderspiele schon, aber ich
halt auch schon, das sind 13 Jahre jetzt, ne? Das ist schon krasse Zeit.
Ja, auf jeden Fall. Und jetzt im Moment ist aber ja auch so bei uns, wir hatten ja viele Jahre mit Champions League, da war es echt brutal viel. Jetzt haben wir dieses Jahr zum Beispiel kein internationales Geschäft, klar, da hat man deutlich mehr Zeit. Aber ich habe auch abgesehen davon für mich entschieden, und ich merke das ja selbst auch an meinem Körper, der macht das noch mit. Und ich will dabei sein, wenn ich nominiert werde, und das werde ich dann auch.
Sehr cool. Wie würdest du es so, wenn du jetzt Alfred Gislason wärst, ausrichten? Ich finde das gar nicht so leicht. Sagt man, ich weiß nicht, 2023, die WM ist nochmal so ein Warmspiel, ein Casting für die EM 2024, wo dann wieder ein ganzes Land, glaube ich, im Rücken dieser Nationalmannschaft steht, was, glaube ich, mega Bock macht, siehe 2007, was aber ja auch einen ganz schönen Druck macht. Gefühlt kann man da ja nicht dann mit lauter 22-Jährigen auflaufen, wenn ich jetzt an die Kösters und Co. denke, und sagen, die müssen uns jetzt aber trotzdem eine Medaille im eigenen Land nach Hause holen. Ich finde das echt, ich fand es fast noch nie so schwer wie jetzt, sich zu entscheiden, wo ist so der Alterscut, wie ist die Mischung aus alt und jung? Was wäre da so dein Rezept?
Ich sehe das ehrlich gesagt so, dass immer die besten Spieler für die Nationalmannschaft spielen müssen.
Okay.
Und,
also völlig unabhängig von irgendwelchen Plänen für die Zukunft.
Ja, man muss natürlich da schon ein bisschen zweigleisig irgendwie planen und auch immer mal wieder Spieler dazu holen, die vielleicht in 2 Jahren erst richtig weiterhelfen. Das gehört sicher auch dazu, aber zu den großen Events, und daran wird man auch gemessen. Und daran wird man auch in Deutschland gemessen. Da ist scheißegal, ob in 2 Jahren ein großes Turnier ist, sondern das zählt, was in diesem Jahr passiert. Das ist auch richtig so. Und ich finde, bei der Nationalmannschaft sollten die besten Spieler sein. Und Punkt, ja.
Ist für dich so eine Heim-EM 2024, wäre das nochmal so ein richtig schönes Ziel, so ein absolutes Highlight, weil die WM 2027 könnte für dich dann vielleicht schon ein bisschen zu spät kommen vom Alter her.
Ja, außer man schafft es irgendwie so wie Alex Pettersson oder
ja, genau, es gibt, oder Lasse Svorn, ja, der läuft da auch mit gefühlten 46 immer noch rum, ne?
Ja, aber das ist schon ganz weit hin, da weiß ich nicht, ob ich noch Handball spielen werde. Aber klar, 2024 ist jetzt schon ein bisschen greifbarer und ja, wenn ich es schaffe, bis dahin auf einem Niveau zu spielen, das für die Nationalmannschaft reicht, dann ja, ist es schon ein Ziel und dann hofft man irgendwie auch dabei zu sein, ganz klar, aber da liegt noch ein weiter Weg vor einem und das muss man einfach abwarten. Wie ich habe auch noch, ehrlich gesagt, nur noch einen Vertrag bis 23 hier bei den Löwen. Mal schauen, wie es danach weitergeht.
Oh ja.
Wie es danach weitergeht. Oh. Und
ja.
Genau.
Spannendes Thema. Das hatten wir eigentlich auch noch, aber komm, das können wir einfach vorziehen für den zweiten Teil. Ist das, ich weiß nicht, ich meine, du bist ja gefühlt schon Rhein-Neckar-Löwe for life. Du bist dort hingegangen, als es noch die Kröstis waren. Ich weiß nicht, wie gut dieser Spitzname im Nachhinein immer ankam. Dich hat er scheinbar nicht abgeschreckt, da hinzugehen. Also, du bist ja wirklich ein Urgestein. Kannst du dir vorstellen, nochmal was ganz anderes? Oder da gibt es ja 100 Optionen. Oder man lässt vielleicht ein bisschen, ich nenne es jetzt mal ausklingen, sowas Ähnliches macht Andi Schmid ja jetzt dann in der Heimat, auch wenn der noch ein gutes Stück älter ist als du. Aber wie sind denn da so deine Überlegungen? Oder sagst du, am liebsten wäre mir eigentlich schon Karriereende bei den Löwen?
Also, erstmal Kröstis hat mich, das war tatsächlich nicht der Grund, was mich gelockt hat.
Achso, nee, ich meinte eher, dass es dich nicht abgeschreckt hat.
Ich weiß schon. Aber ja, da waren, glaube ich, keine Experten am Werk.
Oh, sag mal, wer hat denn den Namen damals aus der Traufe geholt?
Keine Ahnung. Aber klar, für Corona Östring, der Zusammenschluss damals, zwei Ortschaften hier, hat schon gepasst.
Ich schieb das jetzt einfach Olli Rogisch zu. Auch wenn das, glaube ich, zeitmäßig noch gar nicht gewesen sein kann.
Der war noch gar nicht da, ne.
In meinem Kopf passt es gut. Das war Olli Rogisch.
Okay, lass mal so stehen. Genau, aber zu deiner Frage. Ja, also ich bin da noch ja recht offen für vieles. Also klar kann ich mir sehr gut vorstellen, hier zu bleiben. Es hängt so von vielen, vielen Sachen ab. Habe ich überhaupt noch Lust, 23 weiter Handball zu spielen? Bin dann 34. Ich glaube, körperlich wird es auf jeden Fall noch hinhauen, weil ich bin zum Glück in den letzten Jahren von Verletzungen verschont geblieben, von größeren. Ja. Deshalb, ja, ich habe hier nichts aus Holz, da würde ich jetzt draufklopfen, aber hoffentlich bleibt so.
Ja, das wünschen wir dir auf jeden Fall. Ich klopfe für dich.
Ja, danke. Ja, hier ist schwierig mit dem Einkaufswagen hinten dran.
Ja, da verbrennst du dir die Hand, glaube ich. Der ist ein bisschen zu hart, das, was da so im Hintergrund steht.
Nee, aber es geht ja dann auch wieder darum, hier irgendwie vielleicht wieder was aufzubauen. Und da kann ich mir sicher auch sehr gut vorstellen, ein Teil davon zu sein. Wieder hier irgendwie was Erfolgreiches auch wieder neu aufzubauen. Aber das wird...
Also noch als Spieler oder meinst du eventuell auch, ich weiß nicht, in irgendeiner anderen Verantwortungsposition?
Also ich habe bisher nur als Spieler gesprochen. Genau, das könnte ich mir schon sehr gut vorstellen. Da muss ja einfach auch dann vieles zusammenpassen. Aber man würde es einfach so sehen im nächsten halben Jahr wahrscheinlich, weil wir haben schon so paar erste Gespräche tatsächlich, oder Gespräche wäre zu viel gesagt, aber das mal zumindest angesprochen, das Thema. Und dann wird sich jetzt dann bald auch mal darüber unterhalten, wie es weitergeht, weil ich möchte ehrlich gesagt auch nicht unbedingt den letztes Vertragsjahr mit so einer Vertragsverhandlung durchgehen, weil ich habe auch drei Kinder mittlerweile zu Hause und bin da schon ein Fan von Sicherheit.
Ja, das verstehe ich. Bisschen wissen, was kommt.
Genau, da kann man sich ansonsten, das gehört ja irgendwie auch zum Sport dazu und zu dem Business. Wenn es dann vielleicht auch nicht mehr weitergehen sollte, dann kann man sich auch frühzeitig um Alternativen umschauen. Und das deshalb, glaube ich, gehört irgendwie das alles so ein bisschen dazu, auch wenn man schon so lange im Verein ist, wie ich es auch dann bin.
Mit drei kleinen Kids finde ich fast, also gefühlt erübrigt sich die Frage fast, aber wäre Ausland nochmal so eine Geschichte ganz zum Ende der Karriere?
Würde ich zumindest nicht kategorisch ausschließen. Also das könnte ich mir schon auch vorstellen. Ja.
Gäbe es ein Land, was dann irgendwie besonders interessant wäre?
Oh ja, zumindest irgendwas, wo auch Handball mittlerweile auch eine gute Rolle spielt. Also ob man jetzt ich finde Portugal mittlerweile auch cool, was die da aufgebaut haben. Ja. Und viele Vereine auch, die den Fußballvereinen untergeordnet sind. Also mit Sporting, Benfica und FC Porto. Wird auch sehr professionell gearbeitet, wie man so hört.
Gibt es ja inzwischen eine, ne? Manuel Späth war da, genau. Ole Ramel ist jetzt da, ne? Kann man sich ja sogar mal erste Eindrücke so
abholen. Jens Schöngardt spielt auch bei Sporting.
Ah ja.
Genau, und Frankreich wäre sicher auch ein Land, was mich reizen würde. Ja, das wären so die ersten zwei, die mir in den Kopf kommen würden.
Und hast du, du studierst ja, glaube ich, noch nebenher oder hast studiert, das bin ich mir gar nicht sicher. Gibt's da so einen kleinen Plan für nach der Karriere oder ist das erstmal was du nur so, um eben noch was anschieben zu können, gemacht hast?
Ja, so einen hundertprozentigen Plan habe ich ehrlich gesagt noch nicht. Also ich habe einen Bachelor schon abgeschlossen in Medien- und Kommunikationsmanagement. Und mache jetzt gerade meinen Master über ein richtiges Fernstudium ist es nicht, weil wir Präsenzstunden auch haben, aber so ein berufsbegleitendes Studium wird's glaube ich offiziell genannt.
Ah, okay.
Genau, und das ist im Bereich Sportmanagement und Leadership, so nennt sich zumindest der Studiengang. Und da mache ich jetzt einen Master noch, habe im letzten Oktober begonnen damit und das möchte ich jetzt noch durchziehen, um dann einfach auch breit aufgestellt zu sein und gut gewappnet für die Zeit, die dann nach dem Handball kommt.
Cool. Aber das klingt ja schon sehr so, als würdest dich so in diesen Bereich, wo auch, da gibt es ja immer noch 100 Varianten, aber grob eben, sei es jetzt von Vereinsseite, man kann ja auch zu Sportausrüstern oder was weiß ich was gehen, aber irgendwie so dem Sport in irgendeiner Managementform wirst du wohl erhalten bleiben. So klingt das ein bisschen für mich.
Ja, dahin zielt zumindest das Studium tatsächlich hin.
Ja.
Würde ich zumindest im Moment, würde ich das so nehmen. Auch tatsächlich, das sind auch die Sachen, die mich interessieren und wo ich wahrscheinlich auch am besten bin und am meisten Ahnung habe. Deshalb wären das schon im Moment die Prioritäten. Ja.
Sehr cool. Du, ich danke dir schon mal sehr für Teil 1. Gleich ist, es gibt noch ein anderes großes Talent, was du hast. Das besprechen wir dann gleich zum Start in Teil 2. Ich weiß nicht, ob du die auch noch mit einem halben Auge verfolgst oder ob du das inzwischen zugedrückt hast. Das werden wir gleich klären. Davor machen wir ein ganz kurzes Break und ihr kriegt noch mal einen Produkthinweis, so nenne ich das jetzt mal. Bis gleich. Ich nenne es mal die ultimative Nährstoffversicherung für euer Leben und mein Leben. Ich nehme das inzwischen echt schon eine ganze Weile. Ich schwöre drauf auf Athletic Greens, AG1. Was ist so cool daran? Es ist, wie der Name schon ein bisschen verrät, ein All-in-One-Supplement. Das heißt, du hast alles drin, was du brauchst in diesem einen Pulver, grünes Wunderpulver, wie ich es auch gerne nenne. 75 Vitamine, Mineralstoffe, alle Nährstoffe, die der Körper so unbedingt braucht. Ich nehme das vor allem, weil ich mal einen Vitamin-D-Mangel vor einiger Zeit hatte, das nicht wusste und einfach safe sein will, dass ich alle wichtigen Vitamine und Nährstoffe so in mir habe. Es schwören aber auch vor allem ganz viel Hardcore-Hochleistungssportler drauf, Triathleten zum Beispiel, nehmen das und ich kann es euch nur empfehlen, weil es euch leistungsfähiger macht, weil es was für eure Darmgesundheit tut und weil es das Immunsystem stärkt. Ich glaube, da muss ich in den Zeiten, in denen wir gerade leben, gar nicht mehr viel zu sagen, wie wichtig ein gutes Immunsystem ist. Ihr könnt es einfach ausprobieren, wenn ihr wollt, das AG1. 60 Tage Geld-Zurück-Garantie, wenn ihr einfach mal testen wollt. Und ich bin mir sicher, es wird euch gefallen. Und wir haben natürlich einen schönen Bonus für euch. athleticgreens.com/handaufsharz. Wenn ihr da das Abo bestellt, bekommt ihr einen Jahresvorrat an Vitamin D. Ich kann euch sagen, das ist verdammt wertvoll. Und 5 Travel Packs dazu. Ich rühre mir das immer in der Früh, hole ich meine grüne Dose raus. Einen Schöpflöffel, das ist dann genau die Menge, die man braucht, sind glaube ich 12 Gramm am Tag, rein in meine Flasche, die ich von Athletic Greens bekommen habe, shake das ein bisschen durch und trinke das und ich fühle mich fit und safe für den Tag. Alle Infos auch nochmal in den Shownotes, athleticgreens.com/handaufsharz, eure Adresse. Ich habe mir nämlich sagen lassen,
ich ahne schon,
Patrick Grützki. Oh, sag mal, weißt du schon was? Dann sag mal.
Ah, vielleicht kommt was, dass ich viel singe.
Ja. Wir kennen sie alle noch, zumindest Leute ungefähr unseres Alters. Wir sind ja nur ein Jahrgang auseinander. Die Mini-Playback-Show. Ja. Da wolltest du als Kind hin.
Mareike Amado war ganz groß. Ja. Ja, ich war immer so ein kleiner Schisser früher. Deshalb habe ich mich nie, hätte ich mich das nie getraut, aber das war schon so ein Traum. Ja.
Aber nur um sie kennenzulernen oder ja, um zu singen?
So habe ich damals noch nicht gedacht. Es kam ja spät.
Okay. Und was hättest du gesungen, wenn du da gewesen wärst?
Wahrscheinlich irgendwas von Backstreet Boys.
Geil, aber das ist auch geil. Das war aber in dem Zeitpunkt auch ultra angesagt, oder? Wann war das so? Um die 2000er-Wende, schätze ich mal, ne?
Ja, genau. So die als dieses, ich glaube, das Album hieß sogar Millennium, das rauskam von Backstreet Boys.
Ah ja.
So müsste es gewesen sein, ja.
Ja, und ist da noch was möglich? Merken, sehen wir Johnny den Rockstar nochmal irgendwann auf einer großen Bühne oder ist die Karriere beendet?
Ja, ich glaube, die Stimme ist nicht gut genug dafür. Aber und die Show gibt's ja natürlich nicht mehr.
Aber an der Gitarre bist du dran inzwischen, habe ich mir sagen lassen.
Ein bisschen, ne? Ich habe mir versucht, das noch ein bisschen selbst beizubringen mit eine App und YouTube-Videos, aber es sind etwas ins Stocken geraten, muss ich tatsächlich zugeben.
Okay, ja. Aber mit drei Kids, ne, hattest du ja vorhin, du hast ja auch sicher eine ganze Handvoll zu tun, oder wie alt sind deine drei Kids?
Die Großen sind Zwillinge, zwei Zwillingsmädchen, die sind 2,5 jetzt, die werden im Mai 3 und die Kleinste ist jetzt 2 Monate, nächste Woche.
Oh, alter Schwede, Mensch, dann Glückwunsch nachträglich noch zur Geburt. Boah, aber da seid ihr ja noch, sag mal, wieso bist du denn so entspannt und ausgeschlafen? Also so kommst du mir zumindest vor. Ich denke, in dem Alter von Kindern haben die Eltern alle, keine Ahnung, Augenringe bis Madagaskar so ungefähr.
Ja, die Großen sind zum Glück jetzt so ein bisschen raus aus diesem Alter. Die pennen eigentlich jede Nacht so gut wie durch. Und wenn, dann wachen sie vielleicht einmal auf, aber sind dann gleich wieder am Einschlafen. Da hat man schon viel, viel schwierigere Zeit. Kann man sich, glaube ich, vorstellen. Und die Kleine ist, ja, die raubt uns schon ein bisschen den Schlaf. Ist, wenn man Zwillinge mal rumgebracht hat hinter sich, hatte die ersten 2 Jahre, dann ist ein Einzelkind dann nicht mehr ganz so tragisch nachts.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, ja. Und ist das nicht bei Zwillingen so, wenn der eine endlich schläft, schreit der andere und umgekehrt? Ist das wirklich so oder ist das ein Klischee?
Bei uns war es zumindest tatsächlich nicht so. Also die haben sich sicher ab und zu mal wach gehalten, aber wenn die geschlafen haben, dann haben die sich ganz selten gegenseitig aufgeweckt. Zum Glück. Okay. Zum Glück auf jeden Fall.
Das ist ja schon mal gut. Oh Mann, aber dann sehr cool. Und sind noch weitere geplant? 3 ist ja schon eine sehr coole Zahl.
Jetzt erstmal nicht. Also ja, gut, ist noch ein bisschen frisch mit 2 Monaten und jetzt müssen wir mal schauen, wie sich alles entwickelt. Und irgendwann geht's auch ans Finanzielle.
Ja, das glaube ich, stimmt. So, das muss man sich auch irgendwann überlegen, ne? Da muss das Haus irgendwann ganz schön groß sein.
Ja, wir bauen tatsächlich gerade auch noch ein Haus um. Und
ach cool.
Dann also schauen wir mal, ob
euers da noch oder irgendwie ein anderes, wo ihr dann hinziehen
wollt. Ein neues, wo wir dann hinziehen möchten. Hoffentlich irgendwann Mitte des Jahres.
Und ist das auch so im Raum da Mannheim, Heidelberg, da wohnen ja, glaube ich, die meisten von euch?
Ja, in Heidelberg, also grenzt an Heidelberg, weil in Heidelberg direkt, können wir Handballspieler uns nicht leisten, da ein Haus zu kaufen, aber ein bisschen außerhalb von Heidelberg.
Ist das so heftig da? Also ist eine mega schöne Stadt, ich war zuletzt häufiger da, aber das ist so, die ist auch schon so, da kann man eigentlich nur noch als Tourist hinfahren quasi.
Also in der Wohnung geht's schon noch, aber so ein ganzes Haus, dann das wird schon nicht so einfach, das zu stemmen. Du wohnst ja in München, oder? Du kennst dich ja aus mit hohen Immobilienpreisen.
Ja, das ist also gut. Wobei ich mir auch immer denke, weißt du, also ich finde auch, es ist alles eine Frechheit, was hier gemacht wird und verlangt wird. Andererseits, wenn ich, glaube ich, einem Londoner oder einem New Yorker das erzähle, der lacht mich aus. Insofern ist ja alles wieder nur so eine Frage der Relation, ne? Aber es ist schon.
Ja. Und der Nachfrage ja am Ende auch tatsächlich.
Genau. Also. Aber Spaß macht das nicht, Mieter in München zu sein. Das kann ich definitiv aus Erfahrung sagen.
Glaube ich, ja.
Du bist ja auch, die Region grob, sage jetzt mal den Südwesten des Landes ungefähr, da kommst du ja quasi schon immer her, ne? Du bist ein gebürtiger Pforzheimer.
Genau, also Pforzheim ist nicht ganz so weit von hier, bis Heidelberg sind es, glaube ich, 80 Kilometer. Deshalb waren die Wege nicht so weit. Das ist auch wirklich was ich echt genieße, dass ich auch jetzt noch mehr, seitdem wir Kinder haben, dass die Großeltern so einfach zu uns kommen können, dass ich im Prinzip jeden Tag, wenn ich möchte, zu meinen Eltern fahren kann. Das mit recht wenig Aufwand dann auch verbunden ist. Und das ist wirklich was ich mittlerweile sehr, 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 sehr schätze.
Also deine Eltern wohnen immer noch in Pforzheim?
Ja, also in Pforzheim bin ich geboren, in der Nähe, quasi.
Ja. Deine Schwester, auch Handballspielerin, habe ich mir sagen lassen. Also gewesen. Nicht so, oder gewesen, genau, und nicht so berühmt und bekannt wie du. Ist das irgendwie eine Handballerfamilie, aus der du kommst? Oder wie ist das bei dir? Hat das geklappt, dass du im Handball gelandet bist?
Ja, würde ich schon als Handballfamilie bezeichnen. Also meine Eltern haben beide Handball gespielt. Mein Vater habe ich nicht mehr aktiv erlebt, aber meine Mutter schon. Sein Vater hat Handball gespielt. Meine Mutter, ihre Familie haben mehrere Schwestern, Cousinen von ihr Handball gespielt.
Viele Generationen davor schon.
Okay. Genau, also ich bin eigentlich auch in der Halle groß geworden und war deshalb dann auch schon mit bisschen über 3 Jahren zum ersten Mal beim Handballtraining und da dann auch nicht mehr weggekommen.
Ein bisschen über 3 Jahren. Das heißt, quasi deine 2 Mädels müsstest du jetzt in den nächsten Monaten schon das erste Mal hinschicken, wenn die dir nachfolgen sollen.
Ja, bald, ja.
Krass, okay. Aber was macht man denn mit 3? Also da kann man doch gerade erst relativ stabil das laufen,
würde ich auch nicht als Handballtraining wahrscheinlich bezeichnen. Aber da, ich glaube, für meine Eltern war es einfacher, dass ich in der Halle einen Ball rumwerfe, statt in unserer Wohnung zu Hause. Und die Trainerin waren auch Mannschaftskollegin damals von meiner Mama. Und da waren eben die Wege kurz. Und ja, es war, habe ich zwar wenig Erinnerung, aber zumindest auf Bildern schon gesehen, dass alle da 2, 3 Köpfe größer waren als ich auch am Anfang und ich trotzdem mittendrin rumgerannt bin. Also sieht auf jeden Fall lustig aus.
Und wie ist das, wenn man aus so einer totalen, also wenn wirklich im Umfeld so viele Handball spielen und, also korrigier mich, wenn es noch irgendwen gibt, aber du bist ja einer, der es auf ganz andere Höhen mit Meisterschaft, Nationalspieler, Olympia, Bronze und so, ist das dann schon irgendwie, ich weiß nicht, ist das dann auch so Familienfeiern, Gesprächsthema, wird dann mal gefragt oder wird einem da mal gehuldigt oder wie ist das in so einer Handballfamilie?
Ja, Handball ist schon immer ein Thema natürlich. Aber ich bin ehrlich gesagt ein Fan davon, wenn es dann auch mal nicht um Handball geht. Also das tut irgendwie dann auch ganz gut und ich muss dann nicht auch noch in meiner Freizeit die ganze Zeit über Handball reden und diskutieren. Es tut für den Kopf auch mal gut, sich um andere Themen zu kümmern.
Wir hatten ja neulich schon mal mit Steini so diesen Links-Rechts-Wahnsinn. Da habe ich ja mal einen Gleichgesinnten gefunden, den man gar nicht so gut einordnen kann. Und ich habe mir sagen lassen, bei dir ist das auch so. Du bist jetzt nicht so ein purer Linkshänder, der alles mit links macht. Also so haben wir dich beim Handball natürlich eindeutig kennengelernt. Aber du machst auch einiges mit rechts. Ist das bei dir auch so ein komischer Mischmasch?
Ich mache eigentlich tatsächlich alles mit rechts, außer Handballspielen.
Krass, okay.
Golf ist das Einzige, was ich noch auch als Linkshandspiel, aber sogar Tennis spiele ich mit rechts. Wie es kam, weiß ich auch nicht. Böse Zungen sagen immer, dass vielleicht meine Eltern mir tatsächlich die rechte Hand auf den Rücken gebunden haben. Aber ich hab anscheinend...
War ja bei Ole Rabel so, wenn ich mich recht erinnere. Ne? Ich glaube, Ole Rabel wurde so richtig drakonisch hart zum Linkshänder erzogen, wenn ich mich noch richtig erinnere. Der hat das hier mal erzählt im Podcast.
Also bei mir war es tatsächlich, also so sagt zumindest meine Mama, dass ich einfach den Ball von Anfang an in die linke Hand genommen hatte und den Stift und alles andere eben nur in die rechte. Und ja, da wurde ich nicht dran gehindert und so hat sich das dann entwickelt.
Ja, und bist auch froh drum, oder? Wird ja einem immer nachgesagt, dass es als Linkshänder doch irgendwie alles ein bisschen leichter geht.
Ja, wird einem nachgesagt auf jeden Fall. Aber ich bin tatsächlich schon froh drum, ja. Also ist nicht das Schlechteste. Ich glaube, der Michael Haas zum Beispiel, bei dem ist genau andersrum. Er macht alles mit links, außer Handballspielen. Das ist, glaube ich, die schlechtere Wahl.
Ja, was für ein Trottel. Nein, so meine ich das natürlich nicht. Oh Gott, Hassan ist ein ganz großartiger Typ. Witzig, das wusste ich gar nicht, weil den hatte ich ja auch schon mal hier im Podcast, aber ich glaube, darüber haben wir gar nicht gequatscht. Oder ich habe es vergessen, was ich jetzt nicht für mich hoffe. Aber witzig, das ist ja, also dann ist doch so rum, wie du es gemacht hast, eindeutig clever. Ich glaube, einen, also als Linkshänder wirst du immer leichter eine Verwendung finden, weil es halt einfach nur 20% oder was der Handballer sind.
Ja, ich glaube, im Handball ist tatsächlich der bessere Weg.
Ja. Aber hast du eigentlich immer rechts außen gespielt? Du hast ja, glaube ich, auch mal, ich weiß nicht, ob das größentechnisch dann was war, aber ich glaube, du hast ja eigentlich auf einer anderen Position angefangen oder zumindest mal eine Zeit lang in deiner Jugend gespielt, ne?
Ja, die ganze Jugend habe ich eigentlich nur im Rückraum gespielt. Zum ersten Mal so auf außen war ich, glaube ich, dann mal in einer Regionalauswahl bei uns in der badischen Auswahl, weil ich da bei den Älteren schon dabei war. Und ich habe aber tatsächlich sogar noch bei der Junioren-Nationalmannschaft auch noch auf Rückraum-Mitte gespielt.
Ach so. Ah, okay.
Und ja, aber rechts außen lief dann immer so parallel und körperlich hat es damals für den Rückraum nicht gereicht. Da war ich noch schmächtiger, als ich jetzt bin.
Ach so, okay. War bei dir, ja, wobei, wenn ich dich so neben Andi Schmid stelle, den steckst du doch in die Tasche, oder?
Da darf man nicht so laut sagen vor ihm, aber im Kraftraum sicher. Aber äußerlich ja, sieht er schon noch ein bisschen breiter aus, glaube ich.
Ja, ja, ja. Und Pforzheim-Eutingen ist ja dein Heimatverein quasi, ne?
Richtig, ja.
Ist das irgendwie, war das alles noch eher so spielerisch oder war das schon irgendwie richtig ambitioniert oder war das so, dass das Handball, du bist ja mit 18 zu den Rhein-Neckar-Löwen oder damals eben noch Grönau-Östringen gegangen, war das dann erst der Sprung ins richtig ambitionierte Handball oder war bei Pforzheim da in der Jugend schon auch eine Ambition da?
Ja, das war eigentlich schon recht ambitioniert, zumindest so ab der C-Jugend, würde ich sagen. Da gab es dann so ein bisschen auch einen kleinen Switch so im Verein, dass da wurde dann ein Spieler der ersten Herren, wurde dann unser Trainer und da wurde uns dann schon der Weg auch aufgezeigt, schon ein bisschen mehr, da war es schon weniger spielerisch, da war es, ging es dann auch darum, einfach besser zu werden und das hat uns, glaube ich, allen ziemlich gut getan und mir persönlich auch, dass man, ja, dass da einfach so, dass es so einen Switch gab zwischen, okay, ich vielleicht nicht immer nur alles Spaß, wenn man irgendwie besser werden will, aber der Spaß war trotzdem dabei und das hat damals echt gut getan und wir haben auch immer hier bei uns in der Region um die Meisterschaften mitgespielt, hatten auch echt eine gute Mannschaft zusammen und das hat, deshalb bin ich auch so lange da geblieben, weil bei mir war es dann tatsächlich schon auch, als ich recht jung war schon, hatte ich schon irgendwie so klare Ziele vor mir und wollte immer besser werden, war echt mega ehrgeizig, als ich jung war und das heißt, als ich jung war schon ein bisschen vielleicht auch zu viel teilweise, aber
heißt
ja, also ich da hätte ich mich durch relativ wenig Verletzung oder sowas ausbremsen lassen. Ich habe mal einen relativ schweren Unfall an meiner Hand gehabt und habe dann, ich glaube, das war noch in der C-Jugend, hatte eine riesen Wunde an meiner Hand, war auch 2 Wochen im Krankenhaus und habe dann aber die Finalspiele damals um die badische Meisterschaft mit so einem Verband und so einer Manschette über meiner rechten Hand, wo habe ich unbedingt spielen müssen und ja, genau.
Hat sie ein bisschen dann noch weiter gezogen, die Verletzung?
Nee, überhaupt, da hätte auch nichts passieren können, aber ja, das war schon ein bisschen ungewohnt damals.
Krass, okay, aber das heißt, da konntest du dann ja auch quasi nur einhändig fangen, oder?
Ja, also so ein bisschen zum Abstützen habe ich die rechte Hand benutzt,
okay.
Aber
es ging irgendwie schon. Okay, krass. Gut, ich meine, es gibt einen NFL-Profi, das ist sogar mit einer der naja, das heißt der Besten, aber er ist schon ein sehr guter Pass-Rusher, der hat nur noch 3 Finger, weil er sich die mal am Nationalfeiertag, also an einer Hand, oder 2 oder 3 hat er sich weggesprengt. Also
ja, ich
der
ja hier
lief
mit,
auch lange mit so einem
hab hier mit einem mit Ivan Čupić zusammengespielt, der hat tatsächlich auch sein Ringfinger ist ja, fast weg, weil er auch bei einem Unfall mit seinem Ring am Zaun hängen geblieben, glaube ich, damals. Und hat dann, ist der Finger fast abgerissen und der hat das aber sogar an der Wurfhand und das funktioniert auch seit Jahren mega gut.
Ja. Das ist echt irre. Und was war das damals bei dir? Wie ist dieser Unfall passiert?
Oh, jugendlicher Leichtsinn. Von einem von der Mauer gesprungen, die oben irgendwie so Eisenstäbe hatte, ganz spitz war und mit irgendwas hängen geblieben.
Oh Gott.
Weiß ich bis heute nicht richtig, womit. Aber jedenfalls wollte ich mich wohl irgendwie zurückziehen mit der Hand. Mhm. Und habe mir dabei die Hand aufgerissen und bin aber, das war glaube ich eher das Schlimme daran, danach in die Wiese gefallen, in den Dreck. Und darum war ich dann relativ lange im Krankenhaus.
Oh, fuck, ey. Oh, wirklich? Sogar, also relativ lange?
Ja, war kurz vor einer Blutvergiftung damals. Ich glaube, ich war 2 Wochen im Krankenhaus damals.
Ach, war Scheiße.
Nicht so eine schöne Geschichte, ne?
Boah, okay. Aber da war kein Alkohol im Spiel, weil du jetzt sagst, jugendlicher Leichtsinn.
noch nicht, ne?
Okay, war noch etwas jugendlicher. Ja. Boah, du liebe Güte. Wie waren das damals? Also du bist 2007 dann zu Krona Östringen gegangen. Ich meine, heute, wenn man sagt, ey, willst du zu den Rhein-Neckar-Löwen kommen, da muss man ja nicht mehr viel erklären. Ne? Das war in den letzten Jahren eines der Top-Teams, hat Champions League gespielt, hat Meisterschaften gewonnen. Wie waren das damals so? War Krona Östringen auch für dich schon so ein klarer Schritt oder wie war da so die Überlegung, als du dahin gegangen bist?
Ja, logisch, war Riesenschritt damals. Also ich hatte tatsächlich im Jahr vorher schon mal, wurde ich schon mal angesprochen vom Verein, aber allerdings da von den A-Jugendtrainern, ob ich kommen möchte. Und dann mein damaliger Trainer in Pforzheim von der Herrenmannschaft und auch mein damaliger Lehrer in der Schule, Mike Nagel, der selbst lange auch Bundesliga gespielt hat in Großwallstadt und Göppingen und Leutershausen. Er hat mir ganz viel geholfen in den Entscheidungen und auch in den Weg Richtung professionellen Handball zu gehen, auch so das Mindset dafür zu haben. Und er hat dann fast das so ein bisschen mitorganisiert und mitgeholfen, weil der Uli Schubler, der damals Geschäftsführer war sein ehemaliger Mitspieler und dann kam das so ein bisschen in die Wege und es war dann, war eine ganz einfache Entscheidung, wenn dich als 17-Jähriger ein Bundesliga-Verein haben möchte. Das war, und auch noch so nah an zu Hause, war das wirklich eine einfache Entscheidung, zumal ich ja da auch noch damals noch in der Schule war, sogar hatte noch ein Jahr Schule vor mir.
Ach, krass.
Und das war.
Lässt sich gut verbinden.
Die Perspektiven waren damals einfach super, auch für mich. Ich habe schon ein Jahr beim Herrenhandball gespielt bei meinem Heimatverein. Das war damals vierte Liga und ich wusste, okay, vielleicht komme ich ja nicht zum Einsatz im ersten Jahr bei einer Bundesligamannschaft, aber die zweite Mannschaft spielt dritte Liga und das ist auch top für meine Entwicklung. Und ich konnte oben mittrainieren, konnte sogar das Jahr vor meinem Wechsel schon einmal die Woche immer bei den Profis hier mittrainieren. Und das war dann schon eine große Nummer und da war die Entscheidung sehr, sehr schnell und einfach.
Ja. Ich glaube, das war ja auch schon das Jahr, also 2007 logischerweise das WM-Jahr. Und ich glaube, in dem Sommer kamen ja auch Fritze, Olli Rogisch, wenn ich richtig bin. Ne? Also da warst du ja dann auch auf einmal mit so der Creme de la Creme des deutschen Handballs unter anderem in der Halle.
Wie war das für dich als Jungspund? Die Saison Eröffnungspressekonferenz da. Wurde sich auf jeden Fall relativ wenig für mich interessiert, weil tatsächlich
fies.
In dem Jahr waren, also Christian Schwarzer kam auch noch, Henning Fritz,
ja.
Olli Rogisch, die drei damals als Weltmeister, dann war noch Serge Gorbok, der als Riesentalent damals kam, der auch schon die Champions League da mit Celje damals gewonnen hatte, also vier Spieler, die wirklich schon im internationalen Handball eine Nummer waren und dann ich so nebenbei. Also dementsprechend bin ich auch die ersten Wochen und Monate hier rumgelaufen, habe mich kaum getraut, irgendein Wort zu sagen, tatsächlich.
Ist das so? Wie waren die denn so? Ich kann mir ja schon vorstellen, dass man da ganz schön die Hierarchie auch mal zu spüren kriegt von denen.
Ja, die waren ehrlich gesagt mega nett und haben mir auch vor allem Blacky damals echt auch viel geholfen in meinem ersten Jahr. Aber ich hatte ja brutal Respekt vor denen allen und weil es ja immer ein Riesentraum war, man hat die nur im Fernsehen gesehen, die waren so weit weg irgendwie von einem und auf einmal war man irgendwie so mittendrin und da, ich bin sowieso jetzt nicht der Typ, der da sofort auf den ersten Moment gleich eine große Klappe hat und War dann, als ich jünger war, wahrscheinlich noch ein bisschen zurückhaltender. Und dann habe ich schon mal die ersten Monate meine Klappe gehalten, auf jeden Fall.
Ja. Und Blacky hat ja, glaube ich, immer auch so ein Händchen für Führung und die Jüngeren ranführen und so. Also ich meine, das lebt er ja im Saarland da heute noch aus, ne?
Ja, er hat mir schon damals viel geholfen, muss ich echt sagen. Das war cool, jemanden so zu haben. Er war mein Passpartner damals, ich habe mich immer mit ihm eingepasst im Training und im Spiel und da kam schon der ein oder andere Tipp und das hat das ganze Leben irgendwie so, der Einstieg ins Profileben tatsächlich deutlich einfacher gemacht.
Ja. Du bist 2009 so Rookie der Saison geworden. War das dann schon so quasi der Durchbruch in dem Sinne, wo du gemerkt hast, okay, das bleibt nicht nur ein Traum, sondern das kann ja funktionieren, das kann für mich richtig abgehen?
Ja, also ich habe das eigentlich immer so gesehen, dass man Leistungen irgendwie einfach wieder bestätigen muss. Und für mich war es ganz wichtig, so das erste Jahr, da habe ich natürlich, bin ich viel gesessen, viel auf der Bank gesessen, viel irgendwie so versucht aufzusaugen, trotzdem versucht sich zu entwickeln übers Training. Und es war am Anfang hart, ganz ehrlich, weil man ist ja sein ganzes Leben gewohnt, dass man selbst der Go-To-Guy irgendwie auch ist im Spiel.
Ja,
und dann kommt man auf einmal in was ganz anderes rein, aber das war im Nachhinein, glaube ich, eine ganz wichtige Phase, um das ja zu checken, wie, dass man sich einfach auch durchbeißen muss in manchen Phasen und dass man manchmal da auch sich irgendwie selbst zügeln muss und selbst irgendwie anders auf Situationen denken, sehen muss. Und
war das ein Problem mit deinem Ehrgeiz, den du vorhin angesprochen hast? Ist so ungeduldig geworden?
Man braucht so einen Switch einfach im Kopf.
Ja.
Weil, wie ich gesagt habe, man ist das ganze Leben gewohnt, viel zu spielen, der wichtigste Spieler vielleicht auch zu sein oder einer der wichtigsten Spieler auf dem Spielfeld in deiner Mannschaft und auf einmal bist du eigentlich der letzte Spieler gefühlt in der Mannschaft, der gebraucht wird.
Mhm.
Und
sich
da das wieder zu erarbeiten, da in eine andere Position zu kommen, das war im Nachhinein sehr, sehr wichtig und hat mir viel gebracht für die weitere Karriere. Mhm. Aber klar, dann 2009 war ich dann Stammspieler auch und habe ganz viele Minuten bekommen in der Saison und das war dann schon so das Zeichen, okay, ich kann das schaffen oder ich will nicht sagen, ich hab's geschafft da schon in dem Alter, weil das war erst meine dritte Saison, aber ich kann auf jeden Fall mithalten und habe mich entwickelt in den ersten Jahren.
Wie hast du das dann so wahrgenommen? Ich sag mal vereinfacht gesagt, war das ja die Zeit, wo die Rhein-Neckar-Löwen irgendwo versucht haben, sich mit Geld und tollen Einzelspielern nah an den Titel ranzukaufen. Kann man das so sagen? Wie war das für dich als einer, der aus dem quasi eher den normalen Nachwuchsweg, also auch wenn es nur die allerletzte Zeit noch im Nachwuchs der Löwen war, aber gefühlt warst du ja trotzdem so ein bisschen ein ganz anderer Weg als gestandene Spieler, die man dazu holt.
Ja, es war ganz ehrlich auch keine leichte Zeit, weil man hatte dann, zum Beispiel ich hatte damals ein gutes Verhältnis zum Beispiel zu einem, wir hatten ihn gerade eben Michael Haas aufgebaut, der auch damals bei uns war, Der war dann von heute auf morgen auf einmal weg, wurde ausgeliehen nach Minden, dann standen am nächsten Tag damals Jagos Kaczyk und Karol Bilecki in der Trainingshalle, die dann nicht im Sommer kamen, sondern dann auf einmal dann schon früher geholt wurden. Und ja, ist eigentlich ganz interessant, dass so im Nachgang, man kann das so, es ist, der Vergleich hinkt mit der jetzigen Situation, weil nicht so die Spieler geholt wurden, aber damals wurde eben der Mannschaft auch keine Zeit gegeben, um sich zu entwickeln.
Yeah.
Und wir waren dann erst erfolgreich, als wir die Zeit hatten, uns kontinuierlich zu entwickeln und auch mit einem Trainer über Jahre hin zu arbeiten. Und das ist eigentlich ganz, ganz interessant, das zu sehen, weil eben auch mit dem vielen Geld, das damals bezahlt wurde für Spieler, sei es Ablösen oder auch Gehälter, wurde da der Erfolg oder hat sich der Erfolg nicht eingestellt, sondern man ist schon ein bisschen näher rangerückt an die Spitzenplätze, aber ganz oben hat es dann eben noch nicht rangereicht und die Mannschaften, die eben diese Konstanz über die Jahre hatten, waren eben damals oben und muss ja auch ehrlich sagen, also was der THW Kiel damals für eine Mannschaft hatte, war ja auch Wahnsinn.
Trippelsieger, ne?
Eine Saison ohne Minuspunkte, also da Ja,
da kommt man auch nicht so leicht dran.
Genau, das kommt, nicht, das kommt noch dazu, ja.
Gab es da auch irgendwann mal Zeiten, wo es für dich schwieriger wurde und du gedacht hast, vielleicht auch nochmal was ganz anderes versuchen? Oder warst du eigentlich immer so weiter bei den Löwen?
Ja, also mein Weg war eigentlich so ein bisschen weg davon. Also ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich konnte mich trotzdem in Ruhe eigentlich entwickeln. Ich hatte die ersten Jahre immer einen erfahrenen Spieler so neben mir, der mit dem ich die Position geteilt habe oder mit dem ich eben auf rechts außen gespielt habe. Das hat damals auch gut getan, dass man nicht so die Alleinlast schon mit 19 tragen musste. Dann gab's eine Situation, als Ivan Čupić damals kam. Da war ich eigentlich schon, ich glaube im Jahr vorher habe ich sogar fast alleine auf der Position gespielt und da überlegt man sich dann schon, okay, wer jetzt kommt, der war damals einer der besten Rechtsaußen der Welt. Mhm. Auf jeden Fall, der kommt jetzt auf deine Position. Okay, schauen wir, müssen wir mal jetzt schauen, wie sich das die ersten Monate entwickelt, ob die Spielzeiten so bleiben, wie man, dass man sich auch eben weiterentwickeln kann. Aber das
ist ja kein Vertrauensbeweis sozusagen, zumindest mal dir gegenüber, ne? Sondern mindestens mal irgendwie so eine Herausforderung oder ein Anstacheln oder nennt's wie ihr es wollt. Ne?
Ja, ich habe das dann klar schon auch so gesehen, dass man braucht ja auch eine hohe Leistungsdichte im Kader und auf vielen Positionen sind ja auch zwei gute Spieler auf der Position, aber ich würde schon sagen, dass er damals besser noch war als ich und da macht man sich eben dann klar Gedanken, ob man genug Spielzeit in der nächsten Saison bekommt und das war dann zum Glück so und deshalb konnte ich mich eigentlich kontinuierlich weiterentwickeln, auch wie der Verein sich sogar so weiterentwickelt hat und das war eigentlich eine ganz coole Symbiose.
Mhm. Genau, und er ist ja dann auch nach ein paar Jahren weitergezogen und ich glaube mehrfacher Champions League Sieger
geworden.
Genau, der
wurde dann Champions League Sieger mit Kielce und mit Vardar da noch.
Skopje, ne? Das müssten sogar die beiden Titel gewesen sein, ja. Also insofern hat es für euch ja beide irgendwie zu einem guten Weg gereicht, sozusagen.
Ja, Champions League Sieger wäre ich auch gern geworden, muss ich sagen, aber
was ist denn das mit den Löwen und der Champions League? Irgendwie so eine richtige Freundschaft war das ja nie. Gefühlt.
Ja, das ist ehrlich. Ja, wir sprechen da ehrlich gesagt ab und zu drüber, gerade Andi und ich, die eben die ganzen Jahre auch mitgemacht haben. Wir hatten ja ein Jahr, das ist sogar dasselbe Jahr, als wir die Meisterschaft wegen den zwei Toren verpasst hatten. Da waren wir im
2015, glaube ich, war das?
Kann das sein? Also 14
war es, okay. Mhm.
Da waren wir im Champions League Viertelfinale gegen Barcelona und haben zu Hause mit 7 damals gewonnen und sind dann ausgeschieden, weil wir auswärts auch mit 7 verloren haben und dann mit den weniger erzielten Auswärtstoren sind wir ausgeschieden.
Nein.
Und das wäre schon so das ein Jahr gewesen, wo wir, glaube ich, echt eine gute Chance gehabt hätten noch auf den Titel. Und danach waren einige Jahre, wo wir eigentlich in der Bundesliga top waren, die Champions League so ein bisschen gefühlt nebenher auch lief und wir eigentlich immer eine okay Vorrunde gespielt haben und dann, ich glaube sogar mehrmals im Achtelfinale dann schon raus sind.
Mhm. Ja.
Also das ist, ja, das finden wir alle noch schade dann. Ich war einmal beim Final Four der Champions League, das war 2011 mit Gudmundur Gudmundsson damals noch und Ole Stefansson
ich
noch als
Andis
Spieler.
Ich glaube, Andis erstes Jahr, ne?
Ja, glaube ich, war es. Ja, müsste es so gewesen sein.
Ja.
Genau, zumindest haben wir das mal erlebt, aber das wäre schon schön gewesen, das noch öfters erlebt zu haben. Kann ja in den nächsten Jahren noch werden, aber da sind wir im Moment ziemlich weit davon entfernt.
Ja, das ist ein schöner Weg, vor allem so stabilen Eindruck, wenn die, inzwischen muss man ja fast die großen drei da oben, so wie Magdeburg dieses Jahr spielt, machen, ne? Aber gut, wie schnell es im Sport geht, wissen wir, glaube ich, alle. Aber ist das sowas, wenn, ich meine, wir haben vorhin schon drüber geredet, 10 Jahre wird deine Karriere jetzt sicher nicht mehr weitergehen. Also scheinbar fängt man ja schon an, dann manchmal zu reflektieren. Für Andi ist es jetzt das letzte Jahr in der Bundesliga. Sonst so, wie ist für dich so im großen Ganzen der Blick auf deine Karriere bisher? Nationalmannschaft haben wir jetzt noch gar nicht geredet. Also hast vorhin schon mal gesagt, dass du sehr lange, sehr viel gespielt hast. Du warst ja Olympia-Bronze hast du gewonnen, aber du warst ja, glaube ich, 2016 nicht dabei. Das waren ja Reichmann und Selin, wenn ich richtig bin.
Genau, ich habe mich damals in Kiel beim letzten Spiel vor der Nationalmannschaftspause, habe ich mir das Wadenbein gebrochen. War deshalb nicht dabei. Ja, und bei Olympia, ich zähle zwar offiziell als Bronzemedaillengewinner, aber so richtig, also ich war nicht bis zum Ende dabei. Ich wurde nach dem zweiten Spiel, glaube ich, wegen einer leichten Knieverletzung damals ausgetauscht gegen Steffen Weinhold. Und wenn man bei Olympia ausgetauscht wird, kann man auch nicht mehr zurück. Das heißt, ich musste dann auch abreisen sogar.
Ah, okay.
Deshalb, ich sehe mich ehrlich gesagt nicht als Bronzemedaillengewinner.
Ah, okay.
Deshalb, auch wenn das in den offiziellen Statistiken so auftaucht, deshalb ja leider trotz vielen Jahren nichts gewonnen eigentlich.
Ja. Ja. Schade, dass das für dich, aber ich kann es total verstehen und das ist ja auch sehr, sehr ehrliche Einschätzung von dir. Trotzdem irgendwie schade, wenn man eine so eine, ich meine, Olympia-Bronze, das haben jetzt auch nicht so viele, aber wenn du es nicht so richtig sozusagen für dich verbuchen kannst, bist halt vielleicht so ein bisschen in die falsche Generation reingekommen, ne? Weil gefühlt das war ja schon, wo die Goldenen dann alle aufgehört haben, war ja schon also deine Anfangsjahre waren ja schon gefühlt die schwersten, die der DHB hatte, ne? Mit sogar mal einer verpassten EM, wo man gar nicht hin ist.
Ja, das waren schon schwierige Jahre. Also ich glaube, damals mein allererstes Turnier war in Schweden, die Weltmeisterschaft 2011. Da wurde, glaube ich, danach vom schlechtesten Turnier der Geschichte gesprochen.
Ja, scheiße.
Da haben wir ja noch im letzten Spiel, ich glaube, es war Spiel entweder am Platz 9 oder am Platz 11 gegen Argentinien nach Verlängerung gewonnen. Und danach, ja, wie du sagst, 2014 haben wir die Europameisterschaft sogar verpasst, 2015 nur durch eine Wildcard hingekommen. Aber ich sehe das ehrlich gesagt nicht so, dass man irgendwie in eine falsche Generation reingeboren wurde, weil man hat am Ende auch Sachen immer selbst in der Hand. Und wir haben das damals einfach zusammen ja nicht so erfolgreich gestalten können. Und ich glaube, da war schon auch Potenzial da, das anders hinzukriegen, aber ja.
Ah, schon, glaubst du schon. Also würdest du nicht sagen, es waren einfach nicht so gute Jahrgänge gerade und vielleicht auch die alten
haben
alle aufgehört?
Klar, der Übergang war damals hart, weil halt so viele auf einmal dann nicht mehr Nationalmannschaft gespielt haben, die davor prägend waren über, man kann fast sagen, Jahrzehnte.
Ja,
Und ich glaube, damals war einfach diese ganze Anschlussförderung noch ganz anders, als es heute ist. Und deshalb war dann der Weg zur nächsten Spielergeneration halt ein bisschen länger.
Für dich war immer Martin Heuberger jemand, der sehr wichtig war, ne? Also als Ansprechpartner beim DHB. Wie ist so eure Verbindung?
Ja, ich kenne Martin schon ganz, ganz lange einfach. Ich habe früher gegen seinen Sohn tatsächlich sogar schon gespielt, als wir so auf Regionalebene waren. Er bei Südbaden, ich bei Baden. Deshalb wahrscheinlich hat er mich zum ersten Mal Handball spielen sehen, als ich 14 war oder sowas. Und ja, seit dann eben, als man das erste Mal in die Jugendnationalmannschaft kam, dann ist man sich öfter begegnet und dann wurde er eben auch mein Junioren-Nationalmannschaftstrainer und man war viel in Kontakt eben, um auch die persönliche Entwicklung voranzutreiben und die Karriere auch gut zu planen, irgendwie die richtigen Schritte zu gehen. Und wurde dann ja am Ende sogar der A-Nationaltrainer von mir.
Ja.
Und das war und ist auch immer noch eine richtig gute Beziehung.
Wie ist denn das so? Gibt ja schon einige, die jetzt lange, lange bei den Rhein-Neckar-Löwen sind und waren und ihr habt viel zusammen gewonnen. Wer sind denn da so aus denen, die jetzt noch spielen? Wer würdest du sagen, gibt es so einen besten Kumpel in der Mannschaft oder gibt es 1, 2, 3?
Ja, ich bin schon sehr eng mit Andi. Aber wir kennen uns so lange mittlerweile schon, haben viel zusammen erlebt, verstehen uns einfach sehr gut schon seit Jahren. Da bin ich schon sehr eng, mit Apfel bin ich auch eng. Sieht's ja ähnlich aus und wenn man, also von der Zeit, die man auch zusammen verbringt, man verbringt ja sowieso im Handball viel und wir verbringen dann auch nochmal neben dem Handballfeld viel Zeit miteinander. Apfel und ich haben auch 3 Minuten voneinander entfernt gewohnt, lange Zeit in Heidelberg und sind dann die Beziehungen schon ein bisschen intensiver. Uwe kenne ich schon noch länger als die anderen und das sind also die 3, zu denen man natürlich die längste, aber auch intensivste Beziehung hat.
Und Andi ist sogar dein Trauzeuge,
genau,
wenn ich richtig bin.
Ja.
Das ist ja dann, also man merkt schon, so pathetisch es jetzt klingt, beim Handball entstehen schon Freundschaften fürs Leben.
Ja, würde ich schon sagen. Also wenn man so viel Zeit miteinander verbringt, und der, ich würde auch sagen, wir Handballer sind auch meistens gute Typen,
das kann ich bestätigen.
Dann beginnen schon auch besondere Freundschaften. Und das findet man schon ganz oft auch in der Handballwelt.
Der Andi hat mir nämlich dankenswerterweise nochmal was zugeschickt. Ein, zwei Fragen an dich, die ich mich wahrscheinlich nicht, sagen wir mal, trauen würde zu stellen. Aber dankenswerterweise übernimmt er das jetzt einfach.
Hey Schmizo, ich mache es kurz so. Anekdote zu Patrick Krötzky. Einerseits, der föhnt seine Haare mehr als meine Frau. Das ist die erste Anekdote. Und zweitens, kannst du ihn mal darauf ansprechen, ob er sich vorstellen könnte, Bungee-Jumping zu machen. Weil ich hab ihm das geschenkt zu seinem Junggesellenabschied. Und der hat da ein bisschen gezittert und hat sich dann dagegen entschieden. Hat einen kurzen Kreislaufkollaps, bevor er da hochgehen musste. Kannst du diese beiden Sachen kannst du ja gerne einstreuen. Also, gute Zeit, bis dann, ciao, ciao.
Was machen wir es der Reihe nach? Was hat das mit dem Föhnen auf?
Andi ist sehr gegen das Föhnen, weil er behauptet, dass man seine Haare dadurch verlieren würde, erstmal. Deshalb kackt der Uwe und mich immer an, weil wir haben ja beide ein bisschen Geheimratsecken und dass es vom Föhnen kommen würde.
Ach so.
Uwe hat ihm aber eine Studie rausgesucht sogar, wo das Gegenteil bewiesen wird. Nee, aber ich föhne tatsächlich meine Haare nach dem Duschen, um wieder irgendwie Wachs reinzumachen, weil ich habe so feste Haare oben, so schwere Haare, dass einfach das Wachs nicht hält. Das ist eigentlich der Hintergrund. Aber
okay.
Er findet's
du musst
halt,
das quasi schon in die richtige Richtung föhnen.
Er findet es, naja, zumindest muss es trocken sein. Er findet es halt natürlich lustig. In Kombination mit dem leider ein bisschen voranschreitenderen Haarausfall.
Und mehr als seine Frau, stimmt das?
Oh, so genau war ich bei seiner Frau beim Föhn noch nicht dabei.
Gut, das macht Sinn. Und beim Bungee-Jumping hast du so weiche Knie bekommen am Junggesellenabschied, dass du es nicht durchgezogen hast?
Nein, das ging nicht. Also wir waren in Kopenhagen, meinem Junggesellenabschied, der Mess Mensa, mit dem ich mittlerweile auch eng befreundet bin, der hat es damals alles relativ viel organisiert mit Andi zusammen. Und ja, dann war die Überraschung, dass ich Bungee-Jumping machen sollte. Von einem Kran runter. Man kann sich vorstellen, jeder, der mal in Skandinavien war, der weiß, es windet ein bisschen mehr als bei uns, vor allem bei uns in Süddeutschland. Das hat sehr gewackelt und ich habe schon ein bisschen Höhenangst, muss ich sagen. Mhm. Ist tatsächlich auch vor mir oder bevor ich eigentlich springen sollte, ist jemand gesprungen und der hat wie so einen leblosen Körper dann nochmal so hoch und das hat hin und her gewackelt, das ganze Ding. Und man fühlt sich ja natürlich da auch irgendwie ich würde es niemals machen alleine. Würde mich niemals dafür entscheiden, ganz, ganz klar.
Ja, ja.
Aber wenn man dann so einen Junggesellenabschied hat und einige Leute da mit einem nach Kopenhagen fliegen, dann fühlt man sich ja irgendwie schon so ein bisschen verantwortlich, auch für die Stimmung. Und deshalb habe ich wirklich ewig lang mit mir rumgekämpft, habe immer wieder zu den Jungs gesagt, ja, ich brauche noch ganz kurz, ich bin gleich bereit, aber ich brauche noch kurz. Und ich habe mich da wirklich so richtig reingesteigert, weil das ging mir mega nahe, weil ich wollte ja irgendwie nicht enttäuschen und wollte natürlich auch, dass die Stimmung gut bleibt. Aber am Ende ich war kreidebleich, mir war schlecht, schon bevor ich überhaupt da hochgegangen bin. Also, es ging gar nicht. Und habe mich dann tatsächlich dagegen entschieden. Ne?
Und hat dann jemand anders statt dir den Sprung gemacht?
Nee. Und das Schlimme ist natürlich, Andi hat ja natürlich eine mega riesen Klappe. Aber er ist ja selber noch ein größerer Schisser. Und war die ganze Zeit, ich habe dann nur gesagt, okay, Andi, wenn du vor mir springst, dann springe ich auch. Das war natürlich dann nicht drin. Aber ja, Terminprobleme gab es da, die hatten keinen offenen Spot mehr.
Ach ja, okay. Ja,
war die Aussage. Nein, das, aber ich habe es tatsächlich nicht gemacht. Ich würde es auch nicht machen. Heute auch nicht mehr.
Aber das heißt, da hat er dir auch einen kleinen Bärendienst erwiesen, weil er sich, konnte er sich schon denken, dass...
Ja, er wusste ja, dass ich Schiss habe, auf jeden Fall.
Ja.
Aber sonst war, die restlichen Tage waren mega witzig und war eine sehr coole Zeit.
Oh, aber erzähl so gern die, mal, was hast so du denn Stunden, sonst noch so gemacht?
Ja, was man halt bei einem Junggesellenabschied so macht. Also ich musste zum Glück nicht einen riesen Scheiß machen mit irgendwelchen Kostümen anziehen und sowas.
Mit dem Bauchladen hatten, durch die Stadt laufen, bist du drum.
Ja, wir hatten tatsächlich einfach zwei richtig gute Tage mit auch ein paar Freunden von früher von mir, die man eben auch nicht so oft sieht. Und ein paar Jungs hier vom Handball. Und das waren echt coole Tage.
Mhm. Und so, ich habe dich, glaube ich, gerade unterbrochen. Die Stunden danach waren ein bisschen schwierig, oder wie? Da
musstest tatsächlich erstmal das, ja, obwohl das ging. Das waren eher dann die Wochen und Monate danach. Und bei der Hochzeit, wo man sich was anhören musste. Aber
Angsthasen John Wayne.
Ich musste einfach wieder klarkommen mit mir selbst tatsächlich. Also das erste Essen danach ging nicht so leicht runter tatsächlich.
Ah, geil. Aber ich glaube, oder der also das heißt Trick, ne? Aber ich glaube, das Ding ist auch, sobald du anfängst, da wirklich drüber nachzudenken, ist es eh rum ums Eck. Ja, also entweder du machst es sofort oder wenn du dir mal diese Angst in dich reinkriechen lässt, im Endeffekt ist ja wahrscheinlich Angst davor, dass irgendwas passieren könnte, oder?
Also wird von Minute zu Minute schlimmer, auf jeden Fall. Ja, kann genau, ich bestätigen. Ich glaube auch.
Entweder man zieht so schnell wie man kann durch oder dann eben nicht. Ja. Ein letztes würde mich noch interessieren. Mit Uwe warst du ja auch lange in einem Zimmer. Wie ist das so, wenn man so viele Jahre, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ich glaube, Uwe kam ja ein Stück früher zur ersten Mannschaft als du, aber war dann ja auch mal eine Zeit lang weg in Paris, wie wir alle wissen. Das stelle ich mir irgendwie krass vor, wenn man noch so eine vergleichbare Position hat, die Flügelzange zusammen, dann spielt man zusammen bei den Löwen, zusammen Nationalmannschaft. Das gibt's ja nicht mehr so oft in dem Sport, wo viele auch nur noch für 2-3 Jahre irgendwo bleiben. Habt ihr das auch irgendwie immer so wahrgenommen?
Ja, wir haben es schon als sehr speziell wahrgenommen. Wir haben auch noch ein paar Jahre im selben Haus gewohnt, also übereinander in unterschiedlichen Wohnungen und sind dann auch fast täglich zum Training zusammen auch gefahren. Und ja, es war und ist schon eine spezielle Beziehung und wir wussten auf dem Zimmer, ich würde sagen, wir sind Uwe wahrscheinlich noch ein bisschen ruhiger als ich, aber eher ein bisschen ruhigere, gemütlichere Typen. Und wir wussten einfach beide, was der andere braucht zur jeweiligen Zeit. Jetzt, wenn ich jetzt an die ganzen Reisen denke oder an viele Nationalmannschaftswochen, wo man eben auch dann ein bisschen länger zusammen auf einem Zimmer hängt, das war immer sehr angenehm, weil man sich einfach auch so gut gekannt hat.
Wie war das für dich jetzt zum Beispiel bei ihm, als er nach Paris gegangen ist? Und du hast jetzt eben gesagt, du bist mit Mats Mensah sehr gut befreundet, der dann nach Flensburg gegangen ist. Ist das irgendwie jedes Mal hart, wenn man da so einen, nicht nur Mannschaftskameraden, sondern einen Freund verliert, wenn auch nur temporär oder zumindest mal aus der Nähe verliert? Oder lernt man da irgendwie mit umgehen über die Zeit?
Ja, es ist natürlich schade. Also man hat so viel Zeit miteinander verbracht und es war meistens lustig und da wünscht man sich natürlich, dass das noch ein bisschen länger so bleibt. Aber das, ja, wir damals war ich dann auch schon lang genug im Handball Geschäft und wusste, dass das irgendwann ja passieren kann und habe ja auch schon ein paar andere Leute kommen und gehen sehen und klar ist es aber was anderes, weil man einfach immer noch mit den Leuten in Kontakt bleibt und ich glaube, wir haben tatsächlich auch, als er in Paris war, so viel telefoniert miteinander wie davor nicht und auch danach jetzt nicht.
Ach cool.
Aber ja, klar, ist immer eine spezielle Situation, wenn dann jemand vom einen Tag auf den anderen ist ja nicht, aber wenn jemand dann nach so einer langen Zeit dann, wo irgendwie so Dinge, dass man sich täglich sieht, auch normal geworden sind, dann auf einmal nicht mehr da ist, schon speziell, das zum ersten Mal zu erfahren.
Ja. Sehr schön, mein Lieber. Ich glaube, also damit sind wir mit Teil 2 am Ende. Wenn du nicht noch berühmte letzte Worte dafür hast, sonst würde ich dir nur noch schnell die 7 schnellen Fragen dann an den Kopf werfen.
Alles klar, bin ich mit einverstanden.
Dann machen wir das gleich. Super.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht hundertprozentig, ob sie so stimmt, aber ich habe es jetzt schon öfter gehört, dass
bin ich gespannt.
Michael Jordan die 23 trägt, weil sein Bruder die 45 getragen hat. Die hat er dann auch mal eine Zeit lang getragen. Und dann hat er die Hälfte genommen, weil er sich ungefähr für halb so gut wie seinen Bruder hielt. Lange Geil. Vorrede. Daraus muss ich jetzt aber schließen, du hältst dich mit deiner 24 für eins besser als Michael Jordan.
Nein.
Okay, jetzt ernsthaft, wie kommst du zu der Rückennummer?
Also ich, eigentlich sogar ganz strange Geschichte. Also ich habe immer die, ich fand immer, bei uns ging es dann so los, wir haben so in der B-Jugend, glaube ich, so neue Trikots mal bekommen und dann konnte man sich zum ersten Mal seine Nummer aussuchen. Und da fand ich dann irgendwie so Nummern, so 20er-Nummern irgendwie ganz cool. Und dann hatte ich eigentlich immer die 27 und wollte tatsächlich bei den Löwen auch die 27 haben. Hab das auch in so einem Bogen, was ich damals bekommen habe, ausgefüllt. Bei meinem ersten Training war dann die 24, war ich dann aber die 24. Obwohl es die 27 nicht gab. Also da war irgendein Fehler. Aber ich habe mich natürlich, also es, erstmal war es mir egal, Hauptsache ich hatte da jetzt mal so ein Löwen-T-Shirt in Händen, das tatsächlich auch für mich war. Und habe mich auch nicht getraut, was zu sagen. Und deshalb bin ich eigentlich bei der 24 geblieben.
Okay, das ist mit wirklich eine der kuriosesten Geschichten. Normal hat jeder so, ah, ich liebe schon immer die 8 oder so, aber das ist echt geil. Da hat der Zeugwart einmal einen Fehler gemacht und den schleppst du jetzt seit inzwischen 13 Jahren mit dir rum. Nee, ist ja noch länger, es sind ja 15 Jahre, meine
Güte. Ich habe dann gedacht, okay, jetzt hat es ganz gut geklappt im ersten Jahr. Es war jetzt okay. Ich brauche jetzt auch keinen zurück mehr, da muss man jetzt halt was Neues haben.
Sehr geil. Du liest viel, habe ich gehört, und schaust ganz gerne Dokus. Gibt es irgendwas, was du gerade besonders empfehlen könntest allen Zuhörern hier?
Ja, also die ESPN 30 for 30 kann man immer empfehlen. Kann man auch mehrfach, kann man auch mehrfach schauen. Das, da gibt es, glaube ich, jetzt mittlerweile auch ein paar neue, neue Filme, würde ich fast sagen. Das Kaffee am Rande der Welt, sehr zu empfehlen, das Buch.
Oh, das habe ich noch nie gehört. Was ist das so ganz grob für ein...
Ah, das ist eher so ein bisschen Life-Coaching-mäßig, der Autor.
Oh ja, aber das ist ja ein großer Trend, glaube ich, gerade, dass man sich so Advice aus Büchern holt.
Der Autor hat auch mehrere Bücher, die so ein bisschen in die Richtung gehen, die ein paar unterschiedliche Themen behandeln. Auf jeden Fall sehr empfehlenswert.
Cool.
Ja, dann habe ich jetzt gerade auch geschenkt bekommen, was habe ich denn, die Biografie oder das Buch Volker Struth, von Volker Struth, dem Fußballmanager.
Berater von Toni Kroos und
auch anderem. Auch sehr interessant, wenn man ein bisschen so sich für Fußball interessiert. Ja, das liegt gerade zumindest auf meinem Tisch. Ansonsten lese ich auch ab und zu so bisschen Sachen mit geschichtlichem Hintergrund. Ja, aber jetzt kein spezielles, was ich jetzt gerade auf dem Tisch habe.
Ja, aber da hast du uns ja zwei coole Tipps schon mal gegeben. Und Volker Struth, da sind wir direkt schon beim nächsten Thema. Bist großer Fußballfan, habe ich mir sagen lassen. Und dein Verein ist der FC Bayern.
Ja.
Da muss ich mich jetzt einmal beliebt machen bei allen anderen Fußballfans. Was ist da schiefgelaufen?
Ja, die Frage habe ich öfter gehört. Aber ich bin ja so in den 90er Jahren so zum Fußball gekommen. Es war eigentlich ganz witzig, weil mein erstes Trikot war tatsächlich dieses Gelbe, von dem, ich glaube, vor zwei Wochen, glaube ich, war erst eine Aussage von Thomas Helmer, dass die alle dieses gelbe Trikot so hässlich fanden. Aber das ist so
das
diese
Brasilien nachempfunden.
Genau, ja, so gelb mit so grünen Streifen. Das war mein erstes Trikot, was ich damals geschenkt bekommen habe. Und so bin ich irgendwie mit dem Fußball groß geworden. Das war halt von Anfang an irgendwie, gab's irgendwie im Kindergarten und dann in der Schule war Bayern halt das Thema Nummer eins. Dann war halt irgendwie Bayern mein Verein. Dann waren wir mal 97 im Olympiastadion damals gegen MSV Duisburg. Das war mein erstes Fußballspiel, das ich so live gesehen habe. Und ja, dann bin ich über die Jahre eigentlich treu geblieben.
Sehr cool. Ich hab's auch mit den Bayern einige Zeit gehalten über meinen älteren Bruder, weil der Dauerkarteninhaber war. Insofern bin ich da unverdächtig, denen irgendwie nichts gönnen zu würden oder so. Aber meine Frage zu dem Themenkomplex ist eigentlich nochmal eine andere. Du musst dir eine komplette Wiederholung eines Bayern-Spiels nochmal anschauen. Nimmst du das Champions League-Finale von 1999 oder das Champions League-Finale von 2012?
Uff, also 99 war auf jeden Fall mega hart. Da war ich ja erst 10, aber das habe ich noch echt richtig in Erinnerung. Da waren wir gerade im Urlaub, als ich das angeschaut habe, und ich konnte es gar nicht glauben. Als das Spiel dann zu Ende war, haben meine Eltern tatsächlich gefragt, ob die jetzt wirklich verloren haben. Und 2012 war ich sogar im Stadion, im Wembley.
Nein.
Damals.
Nee, 2012 war ja an der Allianz Arena.
Ah, sorry, 2013 war
das Wembley. Das wäre ja sonst einfach. 2013 war natürlich geil. Aber geil, du warst im Wembley mit. Das ist natürlich fett.
Okay. Sorry, hab ich jetzt das komplett vermasselt. Mich als ganz großer Fan geoutet.
Ich hab einfach die zwei ganz unangenehmen.
Ja.
Der Last-Minute-K.O. gegen Man United und das Finale daheim, das berühmte, im Elfmeterschießen.
Ja, also um die Brisanz gerne nochmal zu sehen, würde ich dann eher 99 anschauen, auch weil das ein ganz anderer Fußball damals noch war, finde ich. Mhm.
Krass. Ich finde so von der Heftigkeit, was für ein Magenschlag das war, finde ich, ist 2012 schon nochmal einen drüber gefühlt, weil es hat sich so aufgebaut und dann zu Hause, das fand ich schon heavy. Ist für mich eine der krassesten Geschichten, die der Fußball so in dramatisch negativem Sinne geschrieben hat, eigentlich seit ich Fußball verfolge.
Ja, schon eine brutale Geschichte, aber umso. Ich glaube, das hat die auch nochmal mega angestachelt, dann auch im nächsten Jahr nochmal so weit zu kommen.
Absolut. Ja. Das sind dann die ganz Großen, die da Kraft draus ziehen und sich nicht kaputt machen lassen.
So war es ja tatsächlich auch bei uns ein bisschen mit der verpassten Meisterschaft 2014. Dieser Stachel war ja auch mega tief mit den zwei Toren, und da hat sich dann auch so eine eigene Mentalität irgendwie entwickelt in den Jahren danach, dass wir das unbedingt wollen.
Dass jedes Tor entscheiden kann.
Genau,
ne?
Genau.
So, dass man da immer alles raus... Genau, die Geschichte habe ich auch schon so erzählt bekommen von Löwenbeobachtern sozusagen. Habt ihr auch echt geil, genau. Ihr habt eine ähnliche Geschichte für euch geschrieben. Du bist ja der inoffizielle Fußballgott bei den Rhein-Neckar-Löwen und du bist begeisterter Skifahrer. Würdest du lieber mal mit Bastian Schweinsteiger in der Allianz Arena kicken oder mit Felix Neureuther die Streif runterbrettern?
Also die Streif runterbrettern wäre sehr ambitioniert, aber ich würde mich eigentlich, glaube ich, fast immer fürs Skifahren entscheiden. Tatsächlich. Ja. Mhm. Auch wenn mir Fußball spielen sogar auch mega Spaß macht, aber beim Skifahren bekommt man mit Sekunde 1, die man auf den Brettern steht, am Berg ist, einfach so einen freien Kopf. Und das ist, finde ich, mit nichts zu vergleichen. Ich gehe auch richtig gerne Skitouren. Das ist auch, finde ich, auch saugeil.
Also du steigst selber hoch mit Fällen.
Genau.
Ja, geil, okay. Ja. Das ist natürlich mega. Und dann geht man einfach hin, wo man will, und fährt runter von wo man will.
Wäre es der einfache Weg, aber das ist der gefährliche Weg, weil man muss ja immer ein bisschen mit Lawinen und so aufpassen. Aber man kommt natürlich an Stellen, wo man sonst nicht hinkommen würde.
Aber kannst du das jetzt machen noch als aktiver Handballer? Weil Skifahren ist für alles, was ein Handballer braucht, so in Sachen Knien und so, ja schon nicht ungefährlich.
Ja, nicht so viel zumindest. Also dann eher fast nur die Skitouren. Aber ab und zu fahre ich schon ein bisschen. Wir sind ja hier unter uns.
Du in deinem Kabuff, ich zu Hause. Das kriegt keiner mit.
Ja, also... Ja, genau.
Wenn keiner hinschaut, dann fährst du schon auch
vorsichtig, mal eine Abfahrt. Aber ja, ich fahre auch mal eine Abfahrt.
Sehr schön. Wenn du jetzt nochmal am Anfang deiner Karriere stehen würdest und ich würde dir eins schenken, entweder den Handball-IQ von Andi oder das Gummi-Armgelenk von Uwe, was hättest du lieber?
Na, wahrscheinlich das Handgelenk tatsächlich, weil ich glaube, ich bin die ganze Zeit oder ich habe immer eine gute Sprungkraft gehabt, und da noch so dieses Handgelenk in Kombination zu haben, wäre wahrscheinlich richtig krass. Was Andi macht und kann und gemacht hat, vor allem die letzten Jahre, ist ja auch Wahnsinn und was da für Ideen raussprudeln. Aber ich glaube, so für mich und für meine ganze Entwicklung wäre wahrscheinlich das so brutal gewesen. Ne?
Ja. Positionsmäßig wahrscheinlich, ne? Wärst du doch im Rückraum geblieben, hätte dir das andere vielleicht nochmal mehr gebracht, aber positionsmäßig passt das ja auch ganz gut. Wir haben ja vorhin schon über die Olympiamedaille geredet, die du nicht so ganz als deine eigene nehmen kannst. Würdest du lieber nochmal einen Titel mit Deutschland einfahren oder nochmal was mit den Löwen gewinnen?
Ja, natürlich am liebsten beides, aber wenn ich mich
hart
entscheiden muss, dann weil ich das noch nicht hab mit Deutschland-Titel.
Ja, dann drücke ich die Daumen für die EM 2024. Das wäre, glaube ich, ein guter Zeitpunkt.
Wäre ein guter Zeitpunkt bis dahin. Hoffe ich, dass ich auf so einem Niveau auch bleiben kann, dass ich auch da weiter ein Thema bin.
Sehr schön. Und dann die obligatorisch letzte Frage. Wen würdest du uns mal empfehlen als Gast hier für Hand aufs Harz?
Habe ich mir tatsächlich, weil diese Frage ja immer kommt und ich ja schon ab und zu mal reinhöre bei euch.
Du hast dir Gedanken gemacht.
Gedanken gemacht und ich glaube, weil viele ihn nicht richtig kennen auch, wäre Michael Müller ein guter Kandidat für mal eine Folge zu haben, weil er einfach ein richtig guter Kerl ist und viele kennen ihn nur so als den harten Typ auf dem Handballfeld. Oder vielleicht sogar beide, Philipp und Michi Müller, zusammen.
Genau den Plan haben wir. Ja. Wenn Corona das wieder zulässt, würde ich mich mit denen, weil das zu dritt sich zusammenschalten, ist ein bisschen schwierig. Genau, klar, das haben wir vor, dass wir uns mal zu dritt hinsetzen.
Aber das wird sicher cool, ein lustiges
und
cooles Gespräch. Und die beiden kommen dann, glaube ich, auch in der ganzen Handballwelt unter dem Licht auch weg, das sie auch verdienen, was einfach richtig gute Kerle sind.
Ja, sehr, sehr geil. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Patrick, a.k.a. John Wayne, a.k.a. Johnny, ich danke dir sehr, damit wir wieder da sind, wo wir am Anfang waren. Das hat echt sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch, das ist schön zu hören. Jetzt entlasse ich dich auch schnell zu deiner Familie, die wartet sicher sehnsüchtig auf dich. Am Freitagabend, nochmal sorry, dass wir ein bisschen terminlich anders gekommen sind, als wir es mal geplant hatten, aber ihr habt es ja sicher trotzdem gerne gehört, sonst wärt ihr jetzt schon längst nicht mehr dabei. Ich sag dir vielen Dank, ich sag euch vielen Dank fürs Zuhören und teilt diesen Podcast gerne, lasst uns ein Abo da und bis zum nächsten Mal bei Hand aufs Harz. Jetzt geht's weiter mit der Rückrunde. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.